Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 17. Juni 2025. Es ist wieder Zeit für eine Episode von Carbon Lactat, dem Podcast eurer Zeitschrift Triathlon, die morgen mit der Ausgabe 232 erscheint. Reden wir nachher noch drüber. Und von trimark.de und von eurem Chefredakteur
Nils Fliesart. Guten Tag.
Und von mir, Frank Wechsel. Ich bin euer Publisher. Es ist Triathlon-Sommer, auch wenn es im bewegten Bild am Wochenende nicht ganz so aussah, aber wir haben schon ordentlich schwitzen dürfen hierzulande.
Ja, auf jeden Fall. Und dafür war die Action so heiß, dass einem da ganz warm geworden ist ums Triathlon-Herz.
Ja, wir reden natürlich immer über das, was war, über das, was kommt, aber bevor wir damit loslegen, machen wir einmal ein bisschen Werbung.
Die heutige Episode wird präsentiert von Arix, dem deutschen Laufradhersteller, der hier seine heiligen Hallen ja vor den Toren Hamburgs hat. Also quasi für uns um die Ecke auch schon lange ein Partner von uns. Und ja, wir haben schon eine ganz lange Geschichte zusammen, Triathleten und Arix. Das passt gut zusammen, denn es gibt natürlich jede Menge Tuning-Material von Arix. Schnelles Material für uns Triathleten. Und das ist ja für viele Triathleten das schönste Tuning-Thema überhaupt, das Laufrad. Und für den Dreikampfeinsatz im Angebot hat Arix natürlich jede Menge Auswahl. Zum Beispiel das Aerocoat-Segment. Das ist ganz neu und es umfasst zum Beispiel die ultraleichte Scheibe Frisbee Ultra unter 1000 Gramm, muss man sich mal vorstellen. Die man natürlich mit wunderbaren Vorderradkombinationen und Varianten sich zusammenstellen kann. Zum Beispiel mit dem Tree Spoke-Laufrad, was im Angebot ist, das Tri-60 oder auch der 80 mm hohen Aero WT-Felge. Alles unlackiert, ne, um einen außergewöhnlichen Look und maximale Gewichtsersparnis zu erreichen. Also jede Menge Varianten für Triathleten, um die eigene Maschine noch ein bisschen schneller zu tunen. Alles gibt's von Arix und von uns gibt's natürlich auch einen Rabattcode und der lautet TRIMARK50. TRIMARK, alles groß geschrieben und zusammen und 50 dahinter. Auch alles zusammen. TRIMARK50, das ist der Rabattcode. Und was gibt's damit? 50 Euro Rabatt bei der Bestellung eines Arix Laufradsatzes. Der Rabatt ist gültig bis zum 30.06.2025 und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen oder ausgenommen sind auch Zubehörartikel und Aluminiumlaufräder sowie Outlet- und Konfigurationsprodukte, aber aus dem regulären Sortiment. Da könnt ihr euch bedienen, einen Arix Laufradsatz und 50 Euro sparen. Das ganze Gedöns, den Code und was ihr alles wissen müsst mit dem Link, findet ihr natürlich in den Shownotes.
Ja, vielleicht sehen wir das eine oder andere ja schon im Einsatz bei den Rennen, die da kommen. Aber erst reden wir über die Rennen, die da waren. Wir reden natürlich über die T100 in Vancouver. Das dritte Rennen dieses Jahres. Von der Kulisse her, ich fand es spektakulär. Vom Wetter her hat es so ein bisschen an San Francisco im letzten Jahr erinnert.
Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich war sehr, sehr gespannt. Wir haben ja auch im Vorfeld schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, du warst schon mal da und hin und her. Aber man hört eigentlich immer nur Gutes aus dieser Ecke der Welt, so was so passiert. Und dass sich das einfach auch für Sportbegeisterte, egal was man macht eigentlich, immer lohnt, da hinzugehen. Deswegen habe ich da sehr, sehr hingefiebert drauf und habe es mir sehr angeguckt. Und als ich dann das Schwimmen beobachtet habe, ich gesagt, Mann, das sieht aber cool aus mit der Kulisse.
Cool.
Und dann, genau, cool ist auch, gut, das kommt halt vor, wenn man im Ozean schwimmt. Da ist es ja selten so warm wie auf Hawaii, sondern meistens.
Meistens eher wie der Ortkartener See.
Ja,
unser Battle damals. Ich hatte Erinnerungen.
Ein ganz dunkles Geschichte, Kapitel der Triathlon-Geschichte aus diesem Haus. Gibt es auf Triathlon Insider, wenn man das sich nochmal angucken möchte, das Desaster, da gibt es einen Film.
Ja, von manchen Athleten hat man nur die Nasenspitze gesehen, mehr oder weniger. Da kamen Füßlinge zum Einsatz, da kamen Neoprenkappen reihenweise zum Einsatz. Es war frisch im Wasser.
Auf jeden Fall. Und es war frisch. Ich glaube, mir wäre ganz heiß geworden, wenn ich da unterwegs gewesen wäre, wenn ich gesehen hätte, was da so alles schwimmt.
Nicht nur Triathleten.
Also die Rede ist natürlich von den, wir müssen, bevor wir über das Sportliche reden, lass uns über die Orcas reden. Es war einfach krass. Ich fand es auch cool, dass die Regie immer wieder hingeschnitten hat. Und man hat aber, ich habe mich tatsächlich auch so gefragt, ist das cool? Kann man mit Orcas schwimmen?
Hast du den Schwarm gesehen?
Ja, gelesen? Eben, genau. So wie mich der weiße Hai für immer versaut hat, was die anderen Tiere angeht. Die mit der Dreiecksflosse ist natürlich, wenn man der Schwarm gelesen und gesehen hat, dann weiß man, oder hat, nicht weiß man, ist falsch, sondern hat man ein Bild von Orcas, was vielleicht nicht der Realität entspricht.
Naja, es entspricht ja fast der Realität. Es kam ja in den letzten Jahren immer wieder in den Nachrichten. Ich habe auch einen Artikel gesehen, darf ich es erwähnen, bei dir auf dem Klo, da liegt nämlich die Mare,
ja,
dass Orcas sich auch gelegentlich mal an Segelbooten vergreifen.
Ja, absolut. Aber vergreifen sie sich auch an Triathleten? Das ist die Frage. Bisher nicht. Aber bisher, es gab noch nicht so viel.
Da habe ich den auch letzten beißen die Hunde. Was war mit Sam Long?
Wäre die große Frage gewesen. Wie sieht Sam Long das eigentlich? Oder auch die erste Stelle, wo du bist da der Erste oder die, du bist vor dem Feld vorher geschwommen und kommst auf einmal so in so eine Schule Orcas rein. Mhm. Und ich weiß nicht, mir wäre einfach das Herz stehen geblieben, glaube ich.
Ja.
Aber schöne Bilder. Fun Fact am Rande, ich habe dann eben noch mal so ein bisschen gegoogelt, Orcas vor Vancouver. Ich weiß nicht, ob es diese Schule war, die man da gesehen hat, aber es gibt eine Schule, das sind die T100s. Also warum auch immer, ich kann es ja nicht erklären, das ist gefährliches, schnell gegoogeltes Halbwissen.
Ja.
Aber die kriegen wohl immer so, die Familien kriegen Namen und es gibt dann immer mit einem T davor und mit Bezeichnung. Und es gibt eine T100-Schule.
Oh, yeah.
Bestehend aus Hutchins, Laurel, Estrella, Fryer, Saya, Selkie und Taraya, habe ich gelesen. Und die treiben sich da wohl ziemlich häufig rum.
Also sie ist nicht Taylor und Rico und so?
Nee.
Okay.
Das war die andere Schule. Da haben sie sich gedacht, naja, gut, die sind auch irgendwie schwarz und glitschig mit ihren Anzügen, aber da ist ja nichts dran. Das ist das kannst du vergessen.
Ja, 2 Kilometer schwimmen, 1,3 Kilometer und 700 Meter eine kleine Runde von einem schönen Sandstrand aus. Das sah so richtig nach Urlaubsfeeling aus, wenn man nicht gesehen hat, wie dick die Leute angezogen waren. Also, Kulisse, muss man sagen, ja, das hatte was. Auch so dieser Zieleinlauf, wenn wir jetzt mal 3,5 Stunden nach vorne springen, mit der Kulisse von Vancouver da im Hintergrund. Also ich finde das, ich habe ja, wie gesagt, das Glück, ich war zweimal da und finde das super lebenswert. Es hat einen ganz tollen Freizeitwert, ein ganz tolles Flair insgesamt in dieser Stadt.
Ja, also mich hat es auf jeden Fall neugierig gemacht, sagen wir mal so, ohne jetzt so wahnsinnig viel davon gesehen, aber man hat natürlich viel gehört und da hinten die Stadt im Hintergrund und so weiter und ja Städte am Meer haben mich sowieso immer und dann, muss das mal auf die Liste. Aber die Action hat Bock gebracht und ist einiges, was man so besprechen kann.
Reden wir doch über den Sport, reden wir über die 20 Roundabout Männer, 20 Roundabout Frauen, die in der Weltspitze da kämpfen. Deutsche Beteiligung am Start, belgische Beteiligung am Start, US-Beteiligung am Start. Alles war bereitet für großartigen Sport. Mit welchem Geschlecht fangen wir an?
Lass uns mit den Männern anfangen, die sind als Erste ins Wasser gegangen.
Ja.
Dann haben wir das als erstes fertig sozusagen. Ja.
Aber nicht als erster raus, wenn du sagst, als erstes ins Wasser gegangen, nicht als erster raus, so hatten wir es mal. Rico Bogen, man merkt da, Kurzstreckenerfahrung zahlt sich in der ersten Disziplin aus inzwischen.
Auf was willst du hinaus?
Nein, Rico Bogen ist ja ein bärenstarker Schwimmer, ja, und den hat man auch schon oft in Rennen ganz vorne gesehen nach dem Schwimmen. Das ist alles so super dicht geworden. Wir haben schon drüber gesprochen nach Vancouver, wie dicht diese Felder sind bei der T100.
Ja, absolut. Und ich meine, man sieht es ja auch immer so, dass es das ganz selten dann noch gibt, wirklich, dass jemand wirklich alleine vorneweg schwimmen kann. Es gibt dann meistens irgendwelche Gruppen, die dann aber auch wieder relativ schnell zusammen sind und so weiter. Ja. Muss es auch. Also man konnte es ja an den Bildern sehen, aber das Schwimmen muss es auch in sich gehabt haben. Also es war auch Strömung, mit der zu kämpfen war und keine leichten Bedingungen. Naja, auch echt, auch so ein bisschen so Wellen und auch der Exit war schwer, was man so gehört hat. Schlammiger Boden, durch den man sich durchackern musste und so weiter. Alles also nicht ganz so einfach.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz ist es dann am Ende doch wieder auf dieselben Leute hinausgelaufen, mit denen man so zu rechnen hat. Ne? Also Ergebnis ist bekannt, Jelle Gehens gewinnt vor Maarten van Reel und Mika Noot auf 3. Das sind im Momentan so die üblichen Verdächtigen, hat man so das Gefühl. Man kann dann sicher, Antonio Benito Lopez hat sich noch dann dazwischen geschoben, aber dann kommt Kyle Smith, Rico Bogen auf 5 und 6. Das sind die Leute, wenn sie jetzt dann am Start sind, da können wir gleich mal drüber sprechen, wer noch so fehlt, ob der Sieger am Ende aus dieser Gruppe kommt oder schwingt sich am Ende noch jemand anderes auf. Das wäre so zu diskutieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann es wieder, wie die Rennen verlaufen sind, kann man alles nachlesen und sich nochmal angucken. Aber ich fand, was für mich hängen geblieben ist, war zum einen eben diese Dominanz von Jelle Gaines dann auf der Laufstrecke. Also seine Karten fantastisch zu spielen, immer da zu sein, wo die Musik spielt, ohne selber das Tempo zu machen und vorzugeben, wie das Rennen läuft. Und dann eben beim Laufen so geil darauf reagieren zu können mit so einem fantastischen Antritt. Das ist schon sehr, sehr dominant, was er da jetzt macht. Wieder gegen Maarten van Riel, gegen seinen Kumpel und Landsmann sich durchgesetzt. Da bin ich noch so ein bisschen, sagen wir mal, da wird sich noch so ein bisschen zeigen, ob wir jetzt schon erstens den schnellstmöglichen Maarten van Riel auf der 100-Kilometer-Distanz überhaupt sehen, mit seinem Ausflug, den er ja gemacht hat nach Südafrika auf die Langdistanz, um sich die Quali zu holen für Nizza. Und gut, war auch ein bisschen krank jetzt und so weiter. Also das, ich glaube, es sagt er auch selber, ohne das jetzt an die Riesenglocke zu hängen. Aber was ich mich da gefragt habe, jetzt habe ich einen langen Anlauf geholt, kann man überhaupt davon ausgehen, dass wir dieses Jahr überhaupt den Maarten van Riel vom letzten Jahr nochmal sehen? Oder konzentriert er sich vielleicht tatsächlich mehr auf Nizza, um da wirklich für eine, sagen wir, wie es ist, schon eine Überraschung zu sorgen?
Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Was die T100 betrifft, muss man ja sagen, er führt. Ne? Er hat zwar noch kein Rennen gewonnen, aber er steht ganz oben mit 73 Punkten vor Jelle Gaines und Rico Bogen. Die haben beide 64. Das sind schon mal 9 Punkte Vorsprung. Und wie gesagt, das ohne Sieg. Das ist für mich so ein kleines Faktum am Rande, dass sowohl in der Gesamtwertung jemand führt, der noch keinen Sieg hat, als auch, dass jetzt in Vancouver zum Beispiel kein Einzeldisziplin-Schnellster unter den Top 5 gelandet ist. Ja, also da ist Rico Bogen ist die schnellste Radzeit gefahren, der ist auf Platz 6 gelandet. Morgan Pearson hat das schnellste Schwimmen gehabt und das schnellste Laufen, ist auf Platz 7 gelandet. Das spricht alles dafür, wie dicht das da oben ist, ja. Und ist natürlich dann hochriskant, auch auf sowas zu setzen, auf so ein Pferd. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, so Nizza Eisen noch im Feuer zu haben.
Ja, aber ich meine, er ist ja der Weltmeister, ne? Da muss man schon sich ja auch wieder zeigen und so weiter. Aber es sind halt auch noch echt viele Rennen, das darf man auch nicht vergessen. Ne?
Ja, ja.
Also und vor allem, also das kann man natürlich nicht streichen in der Gesamtrechnung, aber das habe ich ja schon oft gesagt und werde es auch nicht müde. Singapur ist einfach ein Ausreißer, den kann man nicht für sich werten, glaube ich. Ja. Das werden logischerweise, außer denen, die da richtig gut waren, werden das viele als Streichergebnis haben am Ende, bin ich ziemlich sicher. Und es hätten auch garantiert viele das nicht gewählt als Rennen, wenn sie nicht in Anführungszeichen gemusst hätten, diesen Einstieg. Also von daher schauen wir mal, was noch so passiert. Aber ich meine, das ist ja schon so ein Fingerzeig. Und ich meine, wenn wir dann eben, die Namen haben wir ja genannt, die sich jetzt immer wieder vorne zeigen. Und über Mika Not können wir ja gleich nochmal gesondert reden. Aber es sind natürlich auch noch ein paar Namen. Und einen hast du jetzt gerade genannt, Morgan Pearson, der sich so anschleicht. Ne? Ich glaube, es war jetzt insgesamt das vierte Mal, dass er außerhalb der Kurzdistanz überhaupt erst an den Start gegangen ist. Und der findet das ist meine, vielleicht war die auch, weil ich das so sehen will, aber auch meine Interpretation, der findet das jetzt Stück für Stück raus. Schwimmen angeführt, ne, beste Schwimmzeit, hast du schon gesagt. Dann auf dem Rad nur 15. Aber beim Laufen 57,44 ist er gelaufen. Und das ist halt deutlich schneller. Das ist 2 Minuten schneller als Maarten van Riel. Das ist schon wirklich krass. Also wir wissen ja, dass er zu den schnellsten Läufern im Triathlon gehört. Aber wenn der jetzt das noch mit dem Radfahren da eine Routine reinkriegt, wenn der Aero-Performance da reinkriegt, wenn der weiß, wie man die Watt aufs Zeitfahrrad bringt, weil das ist was anderes als Rennrad, das wissen wir auch. Das haben vielleicht andere schon besser hinbekommen als er. Und dann darf man nicht vergessen, er hatte auch noch einen schweren Sturz am Anfang der Saison, also wo die Recovery auch noch dazu kam, wo er überhaupt gar nicht richtig fahren konnte. Das ist ein Kandidat, glaube ich, von dem man nicht überrascht sein sollte, wenn der gegen Ende der Saison rausgefunden hat, wie das Ding funktioniert.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch so Leute wie Leo Berger, der ja schon fantastische Leistungen gezeigt hat, auch, und der aber bisher noch hier noch nicht so durchgestartet ist, noch keine, also jetzt in Vancouver nicht dabei war. Deswegen, den hat man so, droht man jetzt so zu vergessen, aber der wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, weil der garantiert zu den Stärksten gehört. Und ich bin ja immer noch überrascht, dass wir noch keinen besseren Vincent Louis gesehen haben. Der war jetzt auch nicht dabei in Vancouver, aber der ist auch eher in Anführungszeichen, hat es noch nicht so rausgefunden. Das kann, hat er selber auch von sich gesagt, deswegen kann man das auch, glaube ich, so wiedergeben. Der hadert auch noch so ein bisschen mit der Distanz.
Ja, ja.
Aber von der Anlage her wäre das auch auf jeden Fall noch einer. Aber dann sind wir, glaube ich, auch schon bei den Kandidaten, wo man wirklich über Siegkandidaten sprechen kann. Und dann sind es auch so viele, dass man auch fast sicher sein kann, dass es einer aus diesem Kreis wird, weil so viele ausfallen sozusagen, dass jetzt jemand komplett überrascht und von hinten noch da rankommt, vielleicht Richtung Podium, aber ganz vorne für den Sieg.
Na, ich sag mal so, die uns überrascht haben, die haben sich jetzt da etabliert. Ne?
Genau.
Also ja. Rico Bogen, Mika Not, ja, um mal durch die deutsche Brille zu gucken, ja. Da, das waren ja Überraschungen ursprünglich mal und jetzt sind das ja welche, mit denen wir rechnen können, ja. Rico Bogen jetzt nur Sechster, aber hat gezeigt, er kann solche Dinge auch gewinnen unter ähnlichen Voraussetzungen und Mika Not jetzt zum dritten Mal, glaube ich, auf dem Podium beim
genau, diese Saison schon zweimal, ja. Jetzt zum zweiten Mal, beide Mal von hinten rangekämpft noch aufs Podium, ne? Also finde ich auch sehr bemerkenswert. Es ist so ein bisschen die Frage, und das ist natürlich immer dieses, was wäre wenn gewesen. Jetzt hat er natürlich eine Zeitstrafe gehabt, ne?
Mhm.
Die ihn trotzdem ganz nah an die Zeit von Rico Bogen schon, der die beste Radzeit hatte, rangebracht hat. Ne? Wenn was wäre gewesen, und diese Vergleiche machen ja Spaß, und zu überlegen, was wäre gewesen, wenn er diese Zeitstrafe nicht gehabt hätte? Hätte er noch deutlich mehr dominieren können auf dem Rad?
Geht um 28 Sekunden, die Zeitstrafe war länger.
Ja, die war eine Minute.
Plus Bremsen,
ja,
anfangen.
Genau, plus, ja, und wieder reinkommen und so. Mhm. Ich meine, was man sagen muss, er hatte im Glück im Unglück sozusagen, er ist rausgefahren, hat die Minute abgesessen und just in dem Moment kommt die Gruppe vorbei, an der er sich wieder anschließen konnte.
Ja.
Das ist natürlich dann auch der beste Fall, um dann wieder das zu haben, als wenn du quasi alleine dich daran kämpfen musst wieder.
Ja, aber Zeitstrafen sind ein Thema. Wir haben ja das schon auch mal anders sehen müssen, weil es einfach partout keine Zeitstrafen gab in der letzten Saison. Das gehört jetzt mit dazu. Die Kampfrichter greifen durch.
Ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage. Man hat die, also ich habe es zumindest nicht gesehen, die betreffenden Situationen. Man hat es dann danach gesehen. Also Kyle Smith hat es ja auch erwischt.
Jo, der hat auch wild diskutiert.
Genau, der hat wild diskutiert und Mika Not hat gesagt, okay, ja, kann ich akzeptieren. Es gibt viele Positionswechsel dann an der Spitze und so weiter und dann muss man sich immer wieder einordnen und wenn man, kann man vielleicht nicht alle überholen und darf ich einscheren, darf ich nicht einscheren, ist die Lücke groß genug? Das sind natürlich alles Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, aber Kyle Smith war sich ganz sicher und Rico Bogen ist ihm auch so ein bisschen beigesprungen, dass es eben sich so verhalten hat, dass Rico Bogen ihn überholt hat und dann ist es natürlich in der Verantwortung des Überholten, sich zurückfallen zu lassen. Das hat Kyle Smith nach eigener Aussage gemacht. Aber der Schiedsrichter hat es anders gesehen. Der hat, man kann nur das wiedergeben, was Kyle Smith dazu gesagt hat. Ne? Deswegen wäre jetzt interessant auch zu wissen, wie der Schiedsrichter das gesehen hat. Aber das Drafting-Vergehen hat er gesehen quasi. Da ist jemand zu eng dran. Es gibt die Karte. Da frage ich mich dann tatsächlich und Kyle Smith hat das angedeutet, ne? Er hat gesagt, wir brauchen den Videobeweis, so, ne? und hat das Zeichen dafür gemacht, genau. Was wir ja wissen ist, dass ja, wenn sie mit Race Ranger fahren, man das ja genau sehen könnte. Man könnte es genau auswerten.
Mhm.
Da ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Frage, warum das nicht getan wird dann. Könnte man diskutieren.
Ja, ich glaube, das wird auch kommen. Ich glaube, da wird sich das ganze Thema weiterentwickeln.
Ja, klar. Mhm. Aber sag das mal Kyle Smith. Ich meine, der musste mächtig ackern, um da jetzt noch Fünfter zu werden. Und musste sich am Ende dann auch noch überholen lassen. Ja, also ist natürlich ein bisschen die Frage. Und es ist natürlich jetzt auch ein bisschen gehäuft vielleicht auch. Man hört das ja dann auch selten, sag ich mal, von den Athleten, dass sie sich so offensiv beschweren. Mhm. Aber das war schon, also der Kyle Smith hat dem Schiedsrichter zugeworfen, ihr ruiniert hier die Rennen. Das wäre im Fußball nachträglich eine Sperre.
Ja.
Also jemandem quasi zu unterstellen, dass er mit Absicht sozusagen da oder mit seinem Handeln das beeinflusst, sagen wir mal so.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben sich auf jeden Fall beide wieder fantastisch rangekämpft. Das kann man nicht anders sagen. Es gab tolle Duelle und Konstellationen auf der Laufstrecke, wo dann mal einer nicht mehr mithalten konnte. Dann auch, als Rico Bogen eingeholt wurde, er hat es dann nicht geschafft, dauerhaft dran zu bleiben. Mhm. Aber dass er nicht so gesagt hat, so, oh Gott, ja, nee, okay, ist vorbei, so, ne, sondern auch noch gesagt hat, nein, okay, ich musste da dranbleiben. Das ist schon cool. Also da, das macht mir großen Spaß, das anzugucken.
Ja. Ja, Ergebnisse, wie gesagt, bekannt. Der Vollständigkeit halber gehen wir nochmal durch die deutschen Ergebnisse. Mika Noth Dritter, also Deutschland auf dem Podium, da gewöhnen wir uns gerne dran. Rico Bogen diesmal Sechster. Wilhelm Hirsch, Zehnter?
Ja, mega gut.
Ja?
Also ich finde gerade bei so einem Feld muss man wirklich sagen, Top Ten. Eigentlich egal mit was für einem Abstand, der ist dann natürlich immer, beträgt dann natürlich immer ein paar Minuten, aber richtig gut. Also finde ich Top 10, und das sehen wir nachher bei den Frauen ja nochmal, als Wildcard, da lässt du dann in der T100 auf jeden Fall schon sehr, sehr namhafte Leute hinter dir. In diesem Fall zum Beispiel Sam Long, der hinter ihm war.
Ganz genau, ganz genau. Ne? Der hat natürlich wieder im Schwimmen einen auf den Deckel bekommen, mit 5 Minuten Rückstand in diesem kalten Wasser, fast 5 Minuten. 9. Radzeit, 8. Laufzeit, also.
Ja, ich glaube da tatsächlich, der hat ja sich sehr viel zugemutet in den letzten Wochen, und da ist dann jetzt auch irgendwann mal die Luft auch raus. Ich glaube aber, dass ihm das dann trotzdem, und so äußert er sich ja auch immer, trainiert sich ja selbst, dass er dann auch trotzdem diesen Effekt mitnimmt, ja. Auch wenn er jetzt hier nicht, und das war ihm vorher klar, nicht um den Sieg mitkämpfen wird, nimmt er dann trotzdem ja den Trainingseffekt eines solch harten Tages mit aus diesen und schließt damit sozusagen diesen Block ab, den er jetzt gemacht hat mit vielen Rennen, auch sehr erfolgreich, auch Siege mitgenommen.
Mhm.
Den kann er mitnehmen, um dann eben seine weiteren Ziele gegen Ende des Jahres zu erreichen. Er ist ja auch qualifiziert für Nizza.
Ja.
Schauen wir mal, in welche Richtung das dann geht.
Ja. Auf Platz 14 haben wir noch Nicolas Mann, auf Platz 16 Frederik Funk, der ja Großes vorhat, Längeres vorhat, demnächst in Rot.
Ja.
In 2,5 Wochen.
Ja, das ist halt die große Frage. Wie steht es um den Langdistanz Frederik Funk sozusagen? Ne?
Ja.
Also auch hier hätte man sagen können, war Platz 16 ist nicht das, was er sich vornimmt und auch was er in der letzten Saison schon erreicht hat in der T100 und auch die Art und Weise, also dann auf der Laufstrecke, das hat aus deutscher Sicht dann schon sehr wehgetan, wenn man gesehen hat, irgendwie so, oh Gott, da hinten kommt das blaue Trikot, ist das wirklich? Ja, okay, er wird überrundet. Na, das ist schon heftig, hat aber, ja, es ist erklärbar auch, ne? Hatte einen Radsturz, konnte nicht schwimmen, lange Zeit, mehrere Wochen jetzt. Das hat er, glaube ich, auch mal selbst gesagt, und das ist, erschließt sich einem ja auch, du kannst so ein Rennen nicht mitgestalten, wenn du nicht bei 100% bist. Wenn da nur ein bisschen was fehlt, und das ist dann bei so fein getunten Profis einfach so, dann wirst du da nicht vorne mithalten, und dann sind dann eben, das sind dann eben solche renommierten Namen, die dann entweder DNF haben am Ende, die gehen müssen auf der Laufstrecke, oder die halt eben sich durchbeißen, aber da reicht es dann halt eben, ja, nur für hinten, in diesen kleinen Feldern, muss man natürlich sagen.
Ja.
Aber genau, die Frage ist, und da werden wir natürlich dann lang und breit diskutieren, das wird natürlich in Rot einen ganz anderen Fokus bekommen, was Frederik Funk macht. Ne? Da will jeder wissen, wie sieht es jetzt da aus, und dann auch noch bei seinem Heimrennen und so weiter. Da gehört, wird er viel Aufmerksamkeit bekommen, und das war ja immer schon das Ziel, jetzt diese Saison da zu performen. Schauen wir mal, wie weit er dann da ist, denn so richtig lange ist das jetzt auch nicht mehr.
Nee. Also wünschen wir ihm alles Gute dafür. Wie gesagt, in der T100 sieht es momentan nicht so doll aus für ihn. 2x5 Punkte. Das sind 10 in der Summe. Ganz oben reden wir über 60, 70 Punkte. Da ist er momentan weit von entfernt. Aber wir sind sehr, sehr gespannt auf den ersten Langdistanzauftritt von Frederik Funk.
Auf jeden Fall.
Ja. Auch auf die ersten Langdistanzauftritte, wenn sie irgendwann kommen, von Rico Bogen und Mika Noth natürlich.
Das wird sowieso. Ich habe ja gedacht, dass wir das schon relativ schnell sehen
ja.
bei beiden. Vielleicht Sorgt der Erfolg, den sie momentan haben, dafür, dass sich das noch ein bisschen hinzieht? Ich habe keine Ahnung, also das ist jetzt nur gemutmaßt, aber ich glaube tatsächlich, dass beide das momentan gerade sehr genießen, dass sie das können. Das ist nämlich, glaube ich, ein gewisses Talent, was man dafür braucht, auf diesen 100 Kilometern performen zu können, und das können beide.
Ja, und wenn wir uns ein paar Jahre zurück erinnern, also das ist ja wirklich nach wie vor ein Geschenk, was es da auch zu verdienen gibt und so weiter. Ja, das ist, man kann das oft im Jahr machen, ja, und sie haben ihre Nische gefunden. Ja, vor ein paar Jahren hätte ich jetzt gesagt, das ist typisch German Angst, die wollen einfach noch nicht auf die Langdistanz, die warten erst bis sie alt genug sind und dann sind jüngere Norweger und was weiß ich schneller, ne? Kann alles passieren, aber
die sind ja selber noch jung genug.
Die sind selber noch jung genug, genau. Warten wir es ab, was da kommt in den nächsten Wochen. Erstmal kommen jetzt gleich aber die Frauen, aber zum Thema Frauenpower würde ich noch einmal Werbung machen. Denn wir reden natürlich nachher noch über den Ironman Frankfurt. Ich möchte euch nur jetzt schon einladen zur Mainova Energy Zone. Am Renntag heißt es dort nicht nur rennen, sondern auch anfeuern. Dafür gibt es den perfekten Ort, und zwar die Mainova Energy Zone am Frankfurter Mainkai, direkt an der Laufstrecke gelegen. Das ist dann der Zuschauer-Hotspot in Frankfurt mit Musik, mit Familienprogramm und bester Stimmung. Und dafür sorgt, da sind wir beim Thema Frauenpower, unsere Kollegin Anna Bruder. Die ist nämlich Frankfurterin mit Leib und Seele und Teil unserer Redaktion, und sie lädt euch alle zum Mitfiebern und Austauschen ein. Ideal auch für Freunde, für die Familie oder für Fans, die euch begleiten, wenn ihr selber startet. Also merkt euch schon jetzt den Treffpunkt vor, die Mainova Energy Zone beim Mainova Ironman Frankfurt am Mainkai. Und den Link zu weiteren Informationen findet ihr wie immer unter mainova-aktionen.de. Schaut da gern rein. Und dann freuen wir uns drauf, euch dort zu sehen. Ich schaue da sicher auch mal vorbei. Zurück aus dem sicher heißen Frankfurt ins kühle Vancouver. Hast du noch einen Nachbrenner zum Männerrennen oder reden wir über die Frauen?
Nee, ich glaube, wir können über die Frauen reden. Man kann natürlich immer bei den kurzen Feldern jeden durchgehen. Sparen wir uns jetzt mal, weil ich glaube, das hat auch immer alles erklärbare Gründe. Es ist jetzt keiner dabei, wo man sagt so, Mensch, was ist da los? Da muss man jetzt unbedingt nochmal drüber reden. Weil ich fand, es war ein fantastisches Rennen. Und The Battle of the Belgians ist halt ist ein guter Titel. Ich glaube, der von Jelle Gaines ins Spiel gebracht wurde auf Instagram. Ich glaube, da werden wir noch viel Spaß dran haben, wenn halt eben, also da sehen wir sehr viel Schwarz, Rot, Gold, mal so zusammengestellt, mal so zusammengestellt. Die Belgier dieses Mal auf 1 und 2. Ja, aber ich glaube, die Deutschen kommen auch wieder zurück. Und ich meine, die Faszination ist dann am Ende dann natürlich auch, wir werden ja noch ganz andere Rennen auch nochmal sehen. Ne? Wir haben natürlich jetzt eins hier auch drin gehabt, und das wird jetzt bei den Frauen vielleicht gleich nochmal interessant, wo das Profil einfach auch so war, dass es Höhenmeter gab, ne? Dass es technische Passagen gab. Da werden wir auch wieder andere Kurse sehen. Wir werden wieder die Hitzerennen haben am Ende des Jahres und so weiter. Also da ist noch einiges geboten.
Ich war da eben tatsächlich kurz geschockt. Ich habe nämlich vor mir hier das Gesamttableau der T100 Tour, und da steht als nächstes Rennen drauf.
London.
Nee, French Riviera. Ha.
Das stimmt aber nicht.
Das stimmt nicht. Also ich war kurz geschockt und habe gedacht, haben wir eine wichtige Information verpasst? Aber wenn man in die upcoming races schaut, da steht tatsächlich London als nächstes Rennen. Dann geht's an die französische Riviera, und dann bleiben wir in Europa noch mit Valencia, bevor es dann über den Lake Las Vegas und Dubai zum Finale nach Katar geht. Ich war tatsächlich geschockt und habe gedacht, da fällt heimlich ein Rennen aus und die sagen uns das nicht.
Nein, das ist nur, da wurde ja ein bisschen, das hat ja das eine oder andere Mal einen neuen Termin bekommen.
Ganz genau. Das Rennen jetzt soll es stattfinden am 9. August. Am 30. August geht es dann weiter am Mittelmeer, und am 20. September, dann deutlich später, bleiben wir am Mittelmeer. Ja, aber. Ja,
nichtsdestotrotz, es ist natürlich schon trotzdem noch jetzt ganz schön lange hin, ne? Bis weiter geht. 5 Wochen, glaube ich, oder so.
Ja.
Es ist mir zu lang, sage ich ganz ehrlich. Ich kann das häufiger, also was heißt häufiger, will ich gar nicht so sagen, aber ich finde, es ist dann immer schon eine ganz schön lange Zeit dazu.
Ja, am Ende 14. Juni bis 9. August, das sind 2 Monate, da kann viel passieren. Ja, da kann Hayden Wild zurück sein. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja, einige werden, wie ein Frederik Funk, sich auf der Langdistanz versuchen, werden vielleicht danach sagen, oh, das andere interessiert mich nicht mehr, ich habe hier Rot gewonnen. Also 2 Monate ist schon jetzt so ein Saisonbruch. Das ist schon, man könnte jetzt sagen, Martin van Riel ist Herbstmeister, wenn man das aus anderen Sportarten mal überträgt.
Ja, genau. Das ist, kann man tatsächlich so sagen.
Ja.
Und auch in anderen Sportarten wäre es immer so, dass man sagt, irgendwie, da kannst du dir überhaupt nichts für kaufen.
Mhm.
Es ist halt einfach nur eine Aufnahme von zwischendrin und man weiß, wer noch irgendwie eine Chance hat. Und genauso ist es jetzt hier auch. Das finde ich, ist kein schlechter Vergleich. Genau. Und die Frage, du hast den Namen fallen lassen, das ist vielleicht das Einzige, was man noch diskutieren muss. Und das ist natürlich hypothetisch, darüber zu diskutieren, über was für Sieger würde man reden, wenn Hayden Wild hier war. Oder würde es nur einen Sieger gegeben haben bisher und der hätte jedes Mal Hayden Wild geheißen? Möglich. So gut war er nämlich in Form. Das belegen einfach seine Auftritte, die er hingelegt hat, auf verschiedensten Bereichen in der T100, in der WTCS und da eben auch bei diesem Sololauf, den er kurz vor seinem Crash hatte. Da hat er einfach Dinge abgeliefert, die ihn immer zum absoluten Top-Favoriten gemacht hätten.
Mhm.
Ist jetzt nicht mehr der Fall, aber so wie es aussieht, scheint er ja auf dem Weg der Besserung zu sein und hat sich, glaube ich, sehr akribisch jetzt mit dieser Reha beschäftigt und ist jetzt zurück in Andorra. Wer weiß, man hat ihn sogar schon wieder schwimmen sehen. Sah ein bisschen komisch aus, weil der eine Arm durchgezogen, der andere immer so ein bisschen so weggepaddelt, aber ja, wer weiß, vielleicht greift er nochmal wieder ein, ob er dann in der Form sein kann, die er braucht, um dann in dieser Weltspitze unterwegs zu sein, alles hypothetisch, aber allein schon, ja, dass er sich schnell erholt, das wär doch schon cool, wenn wir ihn nochmal wieder sehen würden.
Ja.
Jetzt aber zu den Frauen.
Jetzt zu den Frauen, um es auch da schnell vorwegzunehmen. Revanche geglückt. Taylor Nipp siegt vor Julie Deron.
Ja.
Kann man, glaube ich, so einordnen. Ja, haben beide ihre Stärken ausgespielt. Ja, Taylor Nipp mit der stärksten Radzeit, nachdem sie auch passabel geschwommen ist. Und dann packt Julie Deron den Turbo aus mit der schnellsten zweiten Wechselzeit, der schnellsten Laufzeit, wird Zweite. Und läuft damit sogar noch schneller als die 10-Platzierte, als Daniela Kleiser.
Das jetzt aber mal, knapp.
aber knapp und natürlich umgekehrt ausgedrückt. Ja, was für eine Performance von Daniela Kleiser. Fangen wir doch damit mal an.
Genau, wir fangen es damit mal an. Auch wieder Zehnte geworden.
Mhm.
Nach einem Back-to-Back-to-Back Stretch, das war jetzt viele englische Worte, die sie jetzt gemacht hat. Also hat einfach sich dem gestellt, hat gesagt, ganz viele Rennen jetzt hintereinander gemacht.
Ja.
Und mit Erfolg. Sie ist sehr zufrieden mit dem, was sie da geleistet hat. Und ja, natürlich muss man über die Schwimmleistung reden, wenn die so stark abweicht von der Leistung in den anderen Disziplinen. Da steht natürlich die Frage drüber, was wäre, wenn?
Ja, und was könnte sie tun, dass, ja, es geht
das ist die große Frage.
Um 10 Minuten, ja, also das ist das Schöne, dass da, glaube ich, ein erhebliches Steigerungspotenzial auf jeden Fall da ist, wenn sich dem jemand richtig annimmt und sie sich selber natürlich auch. Die Laufleistung außer Frage, auch die Radleistung, 9. Radleistung in diesem Klasse fällt, ja, aber beim Schwimmen sind es einfach mal über 10 Minuten auf 2 Kilometern.
Ist das wirklich so? Also deswegen, ich frage das tatsächlich, weil ich es selber nicht beantworten kann. Ich meine, man könnte es natürlich, wenn du den Abstand siehst, kannst du natürlich sagen, da ist riesiges Potenzial, aber ist das, kann man so viel aufholen?
Es gibt ein ganz, 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 ganz prominentes Beispiel. Anna Haug, die war schon auf der Kurzdistanz eine der schlechtesten Schwimmerinnen. Ja, sie hat es über ihre Schwimmleistung auf den Button von Stefan Raab in TV Total gebracht. Ja, also und die hat es wirklich gelernt mit prominenter Hilfe. Hannes Vitense war lange ihr Trainer, der war lange auch im Bundestrainer-Team der deutschen Schwimmer. Und die schwimmt ja inzwischen mehr in der Lucy Charles Barclay, aber in der Spitzengruppe.
Genau, aber sie war auch dann nach dem Wechsel auf die Langdistanz schon deutlich näher an der Spitze.
Ja.
Das muss man natürlich auch sagen. Also ich sag mal so, als okayer oder auch nicht so gute Schwimmerin auf der Kurzdistanz bist du natürlich im Langdistanzzirkus trotzdem dabei. Hier bei T100 sieht es natürlich leider anders aus, muss man fast aus ihrer Sicht sagen, weil dann natürlich wahnsinnig viele gute Schwimmerinnen dabei sind. Und da gibt es auch nicht diese Ausnahmesituation, dass eine Lucy Charles Barclay ganz alleine vorne wegschwimmt. Das haben wir ja jetzt hier nicht gehabt. Also auch hier Jessica Lehmann, 2 Sekunden dahinter. Es sind ja gleich mehrere, die in dieser Region schwimmen auch. Ne?
Ja, ja.
Auch Taylor Nipp. Ne? Ist auch hier nur wenige Sekunden hinter der Lucy Charles Barclay gewesen. Und ja, da ist sie halt, da ist sie nicht. Mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist sehr, sehr spannend. Und weil ich finde, dass tatsächlich auch immer ihre Radleistung, die muss man ja immer im Hinterkopf haben, das muss sie ganz alleine machen, ohne Gruppendynamik, muss sie irgendwie sich in die Position bringen, dass sie ihren starken Lauf anbringen kann.
Ja, ja.
Und da hilft natürlich auch jetzt ein 20 Meter Abstand, wenn du ganz alleine unterwegs bist. Das ist natürlich auch schwieriger als jetzt zum Beispiel bei 73 WM.
Ja, ja. Also,
ne? Wenn da weniger Abstand ist, dann kann man legal mehr aus einer Gruppendynamik auch rausholen.
Ja.
Jetzt kommen wir aber dann trotzdem wieder zu dem, was sie dann daraus macht. Man hat fantastische Bilder, die Kamera war auf Julie Deron gerichtet, wie sie sich aufmachte, quasi die Spitze einzuholen und über die Laufstrecke gefegt ist, nach auch einem nicht so guten Schwimmen, da war sie auch nicht so mit zufrieden, 9. Schwimmzeit.
Ja.
Aber es sollte ganz nach vorne gehen. Mit einem irren Tempo und sie hat, ich glaube gerade Holly Lawrence eingesammelt und war gerade so am Ende der Kurve, da kam dann Daniela Kleiser ins Bild geschossen quasi auf ihrer ersten Runde und die konnten halt erst zusammenlaufen und nachher, ja, hat sich Daniela Kleiser abgesetzt, aber da war natürlich Julie Deron schon unterwegs und auch in ganz anderen Sphären unterwegs.
Dann, ja, ja.
Da wurde dann eingesammelt, da haben sich Lucy Charles Barclay zusammengeholt und dann ist Daniela Kleiser, wenn ich das richtig sehe, so hat man es dann zumindest gesehen, wo sie dann abgeblieben ist, konnte man nicht sehen, aber sich nach vorne abgesetzt. Und Julie Deron war tatsächlich am Ende ein paar Sekunden schneller. 1:03:24 ist sie gelaufen, Daniela Kleiser 1:03:51, das war dann die zweitschnellste Laufzeit, aber natürlich mit ganz anderen Voraussetzungen. Ne? Unten eben hier da ging es um die Top 10 und vorne ging es um den Sieg. Kriegt sie Taylor Nipp noch, wenn da noch irgendwas passiert? Ja, war nicht der Fall. Taylor Nipp war wieder die Taylor Nipp, wie wir das prognostiziert haben, dass wir das eigentlich, oder man hatte schon so erwartet, so Daniela Rief mäßig, wenn sie an Start geht, wird sie gewinnen. Das war jetzt diese Saison nicht jedes Mal der Fall.
Nee.
Und sie hat fast schon ein bisschen schnippisch darauf reagiert. Also, hat auch darauf hingewiesen, so nach dem Motto, so, ja, nur weil ihr den Titel geändert habt, endet das nichts darin, dass ich auch schon mal auf einer 100-Kilometer-Distanz nicht die erste war, ne? Das gab's halt auch schon mal.
Ja.
Das ist richtig, aber danach gab es auf jeden Fall ja diesen Unbesiegbarkeitsmodus irgendwie oder Nimbus. Und, was ich sehr spannend fand, ist, dass sie das natürlich, oder das heißt natürlich, sie hat das anders gesehen, aber wir haben natürlich darüber diskutiert und das hat sie auch vorher im Interview gesagt, viele hätten sie darauf angesprochen und sie hätte ganz viele Nachrichten gekriegt, ob sie denn jetzt gut gehe und so weiter und das konnte sie nicht so richtig nachvollziehen, aber es war offensichtlich trotzdem der Grund zu sagen, wir müssen nochmal an der einen oder anderen Stellschraube drehen, um das nicht nochmal passieren zu lassen, um mich wieder ganz nach vorne zu bringen und in die Lage zu bringen, eben das so zu dominieren. Und jetzt wissen wir nicht ganz genau, an welchen Stellschrauben gedreht wurde, aber offensichtlich waren zwei ihrer Coaches daran beteiligt. Dan Lorang natürlich, dem sie auch wieder gedankt hat und gesagt hat, vielen Dank für die Anpassung. Und als kleiner Teaser auf die von dir schon erwähnte neue Ausgabe der Triathlon, die 232, da haben wir eine Serie, wo wir uns mit den besten Coaches beschäftigen, die heißt Hey Coach und da geht es dieses Mal um Lawrence von Lingen und Lawrence von Lingen ist ihr, ja in Anführungszeichen, Lauftrainer. Er versteht sich aber nicht so richtig als Trainer, sondern eher als Berater und Mentor in Laufdingen. Also er schreibt keine Trainingspläne, das macht Dan Lorang, aber er beschäftigt sich mit der Umsetzung, mit der Laufbewegung. Und der Kollege Jan-Luca Grüneberg hat ein fantastisches Porträt geschrieben erscheint, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe. Und da sind viele Dinge, über die man nachdenken kann. Es hört sich auch Methoden, rückwärts laufen, mit Seilen arbeiten, Reifen hinter sich herziehen. Alles so Dinge, wo man denkt, so, das klingt irgendwie alles auch ein bisschen nach Hokuspokus. Aber dann kann man sich die Klientenliste, würde ich mal sagen, durchlesen. Also, wer alles schon mit Lawrence von Lingen gearbeitet hat. Und da stehen dann so Namen wie Jan Frodeno, Taylor Nipp, Flora Duffy, Rachel Joyce, Mirinda Carfrey, Justus Nieschlag, Matt Hansen, ne? Hayden Wild, Daniel Lewis. Merkst du was? Das sind alles
Topläufer, ja. Ja,
und das ist schon sehr beachtlich. Also, schon mal kleiner Teaser. Und da konnte man sehen, die haben offensichtlich nochmal irgendwie an der Spannung gearbeitet. Oder ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken sollte. Das auf jeden Fall dazu geführt hat, dass Taylor Nipp Sachen machen konnte.
Ja, ne?
Also mit einer kleinen ja genau,
ja, sag ruhig. Ja, ich da schon mal 6 Monate vorzugreifen, mit einem großen Tipp lag ich ja komplett daneben, dass Taylor Nipp in Rot, später dann in Hamburg als erste Frau auf der Langdistanz unter 8 Stunden finishen wird. Nein, dazu kommt es nicht. Vielleicht ist so ein bisschen Rückbesinnung ganz gut. Ja, also wir haben ja, du hast das Beispiel erwähnt, Daniela Rief gehabt, wir haben Anne Haug. Es gibt immer mal wieder dominierende Athletinnen, denen man, wo so langsam dieser Steffi-Graf-Effekt eintritt, es könnte langweilig werden. Ich weiß noch, damals gab es einen April-Scherz, Steffi Graf muss ab sofort mit kleineren Schlägern spielen, damit die anderen auch eine Chance haben. Und es ist doch menschlich, ja. Es ist und Siege werden danach noch größer, wenn man auch mal zwischendurch nicht gewonnen hat und an seinen Schwächen dann weiterarbeitet, als dass es so eine Routine wird, die dann auch natürlich immer kritisch von der Öffentlichkeit gesehen wird und so. Ich finde das menschlich, was da gerade passiert, und schön.
Ja, und man muss natürlich dann, das ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, und man muss halt gucken, wie sich das dann so im Kontext weiterentwickelt, so durchs Jahr. Ne? Sie hat ja auch viel vor und versucht, verschiedenste Dinge unter einen Hut zu bringen. Das ist dann vielleicht auch manchmal der Kompromiss.
Ja.
Was ich aber interessant fand, ist, dass man, glaube ich, das noch so nicht kannte, dass es offensichtlich viele Frauen gibt, die an ihrer Radperformance gearbeitet haben. Das kann man, das kann man dann direkt ablesen, wie jetzt in diesem Rennen mit Jessica Learmonth, die mit ihr zusammengefahren ist.
20 Sekunden langsamer nur als eine Taylor Nipp, die ja schon bei Olympia im Einzelzeitfahren gestartet ist. Ne? Also sich dafür das ist eine Ausnahmeradfahrerin. Ja.
Genau. Und das andere, war sie, die mitfahren können. Und das war sie immer. Also niemand konnte mit Taylor Nipp mitfahren. Sogar viele männliche Profis nicht. Aber mittlerweile sehen wir natürlich, also wenn wir uns dann hier an Hamburg erinnern, an den Ironman, da haben wir unglaubliche Performances gesehen. Wir haben in Texas schon damals gesehen auf der langen Distanz, dass Cat Matthews mithalten konnte, und es scheint eine Annäherung gegeben zu haben, und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere, ja, also das verhindert die Langeweile, sagen wir es mal so. Und es ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist das für Taylor Nipp, sagen wir mal, ist das für sie ein Problem? Oder ist es vielleicht sogar gut, wenn sie Mitstreiterin hat? Sie hat sich zum Beispiel hier so bei Jessica Learmonth auch bedankt und hat gesagt, ja, war cool, auf den technischen Passagen konnte ich einfach gucken, wie du es gemacht hast. So, und dann konnte ich hinterbleiben, und am Ende, denke ich, wusste sie, welchen Lauf sie drinne hat. Und das bringt einen ja vielleicht auch nach vorne, wenn man nicht alles immer ganz alleine von vorne machen muss. Ne?
Mhm.
Also vielleicht auch gar nicht unbedingt so schlecht für sie, wenn ihre Laufleistung stimmt. Und die stimmt ja auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, nur eine Deutsche am Start, von daher brauchen wir da gar nicht so weit in die Tiefe des Feldes eintauchen. Auch da können wir natürlich ein bisschen aufs Gesamtranking gucken. Julie Deron, ja, 2. Platz reichte, um die Führung zu verteidigen. 73-64, eigentlich genau das gleiche Ergebnis wie bei den Männern. Deron von Nipp, aber Nipp hat erst 2 Rennen eingebracht. Ja, und das sind die Punkte, die ihr fehlen. Julie Deron, du hast es gesagt, Singapur so als Streichergebnis, da hat sie nämlich auch nur 9 Punkte eingefahren.
Ja, total.
Und Taylor nimmt gar keinen. Und das ist das, was es gerade ausmacht. Ja?
Genau, und das wird auch so sein. Also das zeigt sich ja ganz deutlich, und es hat sich ja in der letzten Saison gezeigt, das ist einfach Julie Derons Ding. Da ist sie einfach auch, weil sie wahrscheinlich mit Daniela Kleiser einfach die beste Lauf Performance hier abliefern kann. Der kann sie sich ziemlich sicher sein bei normalen Bedingungen und auch auf dem Rad kann sie es abliefern. Und deswegen macht das sie automatisch irgendwie auch zur Mitfavoritin für die Jahresabrechnung.
Fun Fact, im Tableau der Frauen steht London drin.
Janu, kommt ja dann bald.
Ja.
Ja, sehr spannend. Also wenn man drauf guckt, also London wird natürlich auch für die Britinnen wahrscheinlich ein Rennen sein, wo man sich zeigen will. Kate Wolf war diesmal nicht dabei, die ja auch gezeigt hat, dass sie vorne da bei der Musik mit dabei ist. Jessica Learmonth, haben wir schon drüber gesprochen, starke Performance. Dann kommt Lucy Charles-Barclay auf 4, die ja auch so eine Dauerreise jetzt hinter sich hat, wo sie gesagt hat, so, da müssen wir verschiedene Dinge, müssen wir mal hier mal abhaken hintereinander. Und hat sich qualifiziert für Hawaii, hat den Eagleman gewonnen und ist jetzt hier die, auf Englisch sagen sie glaube ich Schokoladenmedaille, wir sagen Holzmedaille mit dem vierten Platz. Aber trotzdem ja, ich glaube tatsächlich, da sind auch, obwohl sie verschiedene Dinge macht, will sie glaube ich den Triumph auf Hawaii. Sie will da zeigen, dass da wirklich ihr Herz dran hängt an der WM und auch an dem Ort.
Ja.
Und ich glaube, da ist schon alles drauf ausgerichtet, sagen wir mal so. Und ich glaube, das Gespann mit Dan Lorang, die wissen ganz genau, wie sie dahin bringen müssen und haben, glaube ich, auch in der Vergangenheit viel gelernt über Verletzungen und wenn man zu viel macht und auf zu vielen Hochzeiten tanzt und so weiter. Und ich glaube, das haben sie ganz gut getimt. Alle Zwischenziele erreicht, so würde ich das interpretieren. Und dazu gehört eben dann jetzt auch hier ein vierter Platz, immer noch immer mit dabei. Ich glaube, es war das erste Mal, dass sie, wenn sie ins Ziel gekommen ist, nicht auf dem Podium war. Bei der Distanz, kann das sein? Gefährliches Halbwissen. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Auf Platz 5 dann Ashleigh Gentle und die nochmal sehr, sehr stark nach vorne gelaufen ist, vorne beim Radfahren nicht so den Anschluss halten konnte, dass man sie jetzt zu den Top-Contendern dafür den Sieg hätte zählen können, aber nochmal stark rangekommen auf jeden Fall. Nochmal einige Plätze gut gemacht mit der dritten Laufperformance und dann kommt Holly Lawrence auf Rang 6 und da kann man, glaube ich, nicht oft genug betonen, dass die vor wenigen vor wenigen Monaten noch ein Baby im Bauch hatte.
Ja, ja.
Das ist einfach unfassbar. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich unfassbar. Und mit wie viel Spaß die dabei ist und sich freut und Laufduelle annimmt und selbst wenn sie dann sich jetzt hier dann nochmal einholen lassen musste am Ende, aber da nochmal, ja, das war einfach stark. Und sie macht auch ihre erste Langdistanz dieses Jahr. Von daher, mal gucken, wo der Bonus dafür reicht. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Das ist ein echtes, ich glaube, das darf man dann so sagen, Comeback nach der Pause.
Ja.
Was sehr, sehr erfolgreich ist.
Ja, ich nur als Ergänzung, weil du es erwähnt hattest, von wegen das erste Mal nicht auf dem Podium. Es gab 2023 mal einen fünften Platz bei den PTO Asian Open, also der Vorläuferserie der T100 Tour und im Jahr davor, 22, schon lange her, einen vierten Platz bei der 70-3-WM.
Ja. Ja, nee, ich meine, also auch bei der über die 100-Kilometer-Distanz. Ja, aber gut, dann haben wir PDO noch mit dabei.
Ja,
okay.
Ich meine, da kann man sich eh drüber streiten. Wir haben es ja neulich, da haben wir Rico Bogens Sieg als ersten T100-Sieg eines Deutschen gefeiert. Da kamen dann Stimmen, ja, aber Jan Frodeno liest das und ärgert sich. Nein, da gab es die T100-Tour noch nicht. Da war das noch anders mit den ganzen Einladungen, mit den ganzen Wildcards und so weiter. Das war ein anderes Format auf gleicher Distanz. Ja, man kann sich drüber streiten.
Ja, muss man ja auch nicht. Wir gucken hier drauf und dann passt das schon.
Ja, wir gucken natürlich auch auf die anderen Serien. Oder hast du noch was zu Vancouver, was du noch loswerden möchtest?
Nö, man weiß ja noch nicht, wie nächstes Jahr der Kalender aussieht. Außer es hieß ja immer von PTO-Seite, dass man langfristige Vereinbarungen anstrebt mit den Orten. Und Vancouver ist auf jeden Fall ein cooler Ort.
Ja.
Das kann man so sagen, glaube ich.
Gut. Möchtest du nochmal Werbung machen?
Mach ich. Wir haben nämlich den nächsten Presenter für euch und das ist NordVPN, auch einer viele Folgen schon Partner. NordVPN, habt ihr schon mal gehört von uns? Wer es noch nicht gehört hat, dann sage ich euch erstmal, für was VPN steht, nämlich für virtuelles privates Netzwerk. Das ist das, was NordVPN anbietet. Und wofür ist das gut? Erster Punkt, Sicherheit. Wenn ihr unterwegs seid und euch zum Beispiel in ungesicherte Netzwerke einwählen müsst, so wie ich das häufig muss, wenn ich zum Beispiel im ICE sitze oder ihr sitzt am Flughafen oder und ihr müsst WLAN benutzen, ihr habt noch was zu machen, ihr müsst Daten überspielen, wie auch immer, ihr wollt irgendwie ins Internet, aber es ist halt eben ein ungesichertes Netzwerk, da hilft NordVPN, nämlich mit diesem virtuellen privaten Netzwerk. Das sorgt nämlich dafür, dass der komplette Datenverkehr mit einem Tunnel verschlüsselt wird und die IP-Adresse, also eure Online-Identität, verborgen bleibt. Und das hat zur Folge, dass Hacker so praktisch keine Chance haben, an diese Daten ranzukommen, auch wenn ihr an öffentlichen Hotspots eingeloggt seid. Das ist das eine Thema, Sicherheit. Das zweite Thema, wofür NordVPN gut ist und dieses virtuelle private Netzwerk, dieser Tunnel. Ihr könnt durch diesen Tunnel, selbst wenn ihr irgendwo im Ausland seid, auf einer Trainingsreise, wo auch immer, Dienstreise, ihr kennt das, man ist unterwegs, könnt ihr durch diesen Tunnel, wenn ihr da reingeht, die Inhalte verwenden, die ihr auch zu Hause verwenden könnt. Also alles, was ihr, alle möglichen Streams zu allen möglichen Themen, die euch zu Hause zur Verfügung stehen, stehen euch über NordVPN eben dann auch an jedem anderen Ort der Welt zur Verfügung, wenn ihr ins Internet geht. Das sind zwei Punkte, die machen absolut Sinn und ihr könnt das ausprobieren, indem ihr auf nordvpn.com/trimark geht, zusammengeschrieben, den Link kriegt ihr in den Shownotes, und euch dort den exklusiven NordVPN-Deal sichert. 4 extra Monate für euer Paket und das Ganze völlig risikofrei und mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also völlig risikofrei ausprobieren, NordVPN-Kunde werden und das Ganze über den Link, den ihr in den Shownotes findet.
Ja, du hast es erwähnt, man ist als Triathlet gelegentlich unterwegs, weit in der Welt draußen, am Flughafen oder auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ja, genau. Das ist eine grandiose Überleitung, die du mir hier hinlegst und die Rede ist natürlich, wenn wir das Rennen angucken, vom Ironman. Ja, und jetzt, wie wird es ausgesprochen? Cairns. Das R ist, glaube ich, nicht so richtig ausgesprochen.
Ich hatte irgendwo mal gehört, dass es Keens heißt.
Nein, das
aber
stimmt
das
nicht.
Haben wir schon recherchiert, dass das eine Fehlinformation war.
Ja, auf jeden Fall ist es in Australien und da hat die Pro Series Station gemacht. Und man muss sagen, es ist das Rennen, wie komme ich jetzt zum Kreuzfahrtschiff zurück? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Gewonnen hat Matthew Marquardt.
Und zwar bei Ironman.
Cairns.
Genau, Cairns. Cairns.
Also nochmal, Ironman.
Cairns.
Sehr schön.
Man kennt's.
Jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Also, wir wollten auf das Kreuzfahrtschiff zurück. Also, Matthew Marquardt gewinnt seinen ersten Ironman, seine erste Langdistanz. Hat ja auf sich aufmerksam gemacht als Medizinstudent, der auf einmal in der Weltspitze angekommen ist, der dann Profi geworden ist und der sofort durch fantastische Schwimm- und Radkombinationen sich in den Blick der Weltspitze gebracht hat. Und der aber jetzt in letzter Zeit ein bisschen Probleme gekriegt hat, nicht so gute Rennen hatte und gesagt hat, er muss ein gesundheitliches Problem, was er hatte, Krämpfe nach dem Schwimmen. Ganz, ganz krasse Bilder, auch dieses Mal wieder, das muss ja irgendwie loswerden und da muss er daran arbeiten und er muss noch ein paar Rennen machen, weil er will sich letztendlich qualifizieren für Nizza und er will wieder eine Rolle spielen bei der Ironman-WM und er muss das irgendwie hinkriegen. Und jetzt war eben der Ironman Cairns, war auserkoren quasi noch vor dem Ironman Lake Placid sozusagen ein weiterer Versuch zu sein, das in den Griff zu kommen. Das Problem war, seine Freundin, die auch Medizinerin ist, hat gerade ihren College-Abschluss. Und die Eltern ihrer Freundin haben gesagt, das muss gefeiert werden und zwar mit einer Kreuzfahrt. Und man kennt das manchmal so aus Familiensituationen, da will und kann man sich nicht zurückziehen. Da muss man sagen, nee, Familie geht auch vor. Aber er ist nun mal auch Profi-Triathlet. Und da kann man vor so einem Rennen auch nicht komplett Urlaub machen. Das geht halt nicht. Ne? Da muss das irgendwie verbinden. Und wie er das gemacht hat, scheint das Erfolgsrezept schlechthin zu sein. Er hat nämlich sein Rad mitgenommen aufs Kreuzfahrtschiff, hat auf der Rolle trainiert, in seiner Kabine, auf dem Balkon. Geschwommen ist er in einem 5 Meter langen Pool, morgens um 6, irgendwie als noch keiner da war, Gummiband an die Füße angebunden und also wirklich auch noch ein bisschen Psychotraining gemacht. Wenn man dann an Land war, hat es ganz wunderbar auf Strava und auf seinem Instagram-Account konnte man das verfolgen. Dann hat man auch mal nochmal die Chance genutzt für eine Freiwassereinheit. Er hat zwischendrin mal auch nochmal gewitzelt, man könnte ja auch das Schiff nochmal ein bisschen vorfahren lassen und vielleicht, wenn statt Tenderboot, würde es sicher schneller gehen, wenn man dahin schwimmen würde. Also bei ihm auf jeden Fall. Das ist einfach, wie gesagt, ein fantastischer Schwimmer. Das war auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant zu verfolgen, was er da macht. Und ich weiß nicht, ob das seine Konkurrenz so richtig ernst genommen hat, aber auf jeden Fall scheint es das Training durchaus eine Wirkung gehabt zu haben. Ja, denn es ist ihm gelungen, hier seinen ersten Sieg einzufahren. Und ja, das trotz eben der, und jetzt sind wir wieder hier von Kreuzfahrt zu den Krämpfen, krassen Bildern. Also nach einem tollen Schwimmen aus dem Wasser gekommen, beide Beine verkrampft, mehrere Minuten dagestanden, konnte halt einfach nicht wieder am Rennen teilnehmen, mit schmerzverzerrtem Gesicht, und man wäre niemals auf die Idee gekommen, dass dieser Mann am Ende derjenige ist, der erste Nicht-Australier, der das Rennen gewinnt, glaube ich. Oder Down-Under-Mensch.
Okay.
Ja.
Ja.
Also, genau. Der erste Amerikaner in jedem Fall. Auf jeden Fall jetzt qualifiziert. Ob es am Ende für die Pro-Series noch relevant ist, muss man mal sehen. Dafür hat er, glaube ich, schon zu viele, in Anführungszeichen, nicht erfolgreiche Rennen eingefahren. Aber auf jeden Fall qualifiziert für Nizza. Und man sollte nicht überrascht sein, wenn er da wieder, wie er es ja auch schon bei der letzten WM gezeigt hat, zu den ersten gehört, die ja aus dem Wasser kommen.
Ja, es gab insgesamt 5 Profi-Männer-Slots für die WM in Nizza. 2 gingen in die USA an den erwähnten Matt Marquardt und an den Matt Hansen. 2 sind in Australien geblieben, an Benjamin Hill und Nick Thompson. Und einer geht nach Finnland, an Henrik Gösch.
Ja, und gut, man muss tatsächlich, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das wahrscheinlich eins der Pro-Series-Rennen war, was ja am wenigsten Tiefe in der Konkurrenz und auch in der Spitze hatte. Das wird gleich auch bei den Frauen, glaube ich, nochmal interessant, wenn wir darüber reden. Wenn wir uns angeguckt haben, was in Texas los war, und wenn wir uns auch angucken, was in Frankfurt los sein wird, dann war das jetzt hier auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um zu sagen, ich schreibe mich mal auf die Startliste, ich gucke mal, was passiert, auch wenn eigentlich mein Hauptrennen irgendwo anders ist, aber man weiß nie. Ne? Vielleicht kommt nochmal eine Verletzung, wenn es eins davor war irgendwie, oder ich hatte einen schlechten Tag oder. Und es ist hier einfach die Chance, sich zu qualifizieren. Es gibt wahnsinnig viele Quali-Plätze, es gibt viele Punkte für die Pro-Series, was auch wichtig wird für den einen oder anderen. Und by the way, gibt es auch viel, viel, viel mehr Preisgeld als bei, in Anführungszeichen, normalen Rennen. Bei entsprechenden Kosten natürlich auch, wenn man einmal um die Welt fliegen muss. Aber für Matthew Marquardt hat es sich definitiv gelohnt, das jetzt zu machen. Ist überglücklich, da jetzt als Sieger rausgegangen. Wobei man sagen muss, er das Problem mit seinen Krämpfen immer noch nicht gelöst hat.
Nee.
Was kann das sein? Man weiß es nicht. Es hieß neulich irgendwie, es kommt von einer anderen Stelle und hat gar nichts mit den Waden zu tun.
Ja.
Aber das scheint noch nicht komplett herausgefunden und gelöst zu sein.
Also früher hat man immer gesagt, hast du Krämpfe, nimmst du Magnesium, gehen sie weg. So einfach ist das nicht. Krämpfe sind immer ein Missverhältnis aus Belastung und Belastbarkeit. Das kann auf molekularer Ebene liegen, also es kann auf neurologischer Ebene liegen, es kann mit der Ernährung zu tun haben, es kann mit äußeren Bedingungen zu tun haben, es kann mit Radpositionen zu tun haben. Also es ist multifaktoriell, wie man sagt.
Was interessant ist bei ihm, dass es ja plötzlich aufgetreten ist bei der 73 WM. Vorher nie Probleme mit gehabt und letztes Jahr auf einmal bei der 73 WM ist es zum ersten Mal aufgetreten und seitdem bei jedem Rennen, was er gemacht hat.
Mhm.
Also es ist schon ein bisschen kurios.
Ja. Du hast es gesagt, das Ganze hat Auswirkungen auf die Pro-Series. Da ist nämlich einiges durcheinander gewürfelt worden. Ganz oben steht nämlich jetzt Ben Hamilton Ben Hu, also ein Athlet, der hierzulande nicht wirklich bekannt ist, vor Matt Hansen und Matt Marquardt. Und die haben Cameron Wurf, Christian Blumenfeld und Jonas Schomburg von da oben verdrängt mit ordentlichen Schritten nach vorne. Ben Hamilton hat 8 Plätze gut gemacht, er war schon in Top 10. Matt Hansen ist gleich um 18 Plätze gestiegen, Matt Marquardt um 25. Und dann gibt es auch noch Nick Thompson, der ist um 34 Plätze von 41 auf 7 gestiegen. Das ist, wie du sagst, ein Rennen ohne die üblichen Namen, sage ich mal. Da wird es aber nicht verbleiben bei dem Stunt.
Nein, natürlich nicht. Von daher ist das auch wirklich nur eine Randbemerkung. Was allerdings noch relativ auch bedeutsam ist, ist die Laufleistung von Matt Hansen, der nämlich tatsächlich eine 2:30:21 hingelegt hat. Und jetzt, jetzt sind wir natürlich verwöhnt, sage ich mal, durch das Ergebnis aus Brasilien, wo wir einfach davon geredet haben, okay, da sind jetzt mehrere Minuten unter 2:30 mittlerweile der aktuelle Stand, den es zu holen geht. Warum ich das erzähle, ist halt so, klar ist Matt Hansen als guter Läufer bekannt, schon immer gewesen. Es hat meistens nicht bis ganz vorne dann wieder gereicht, aber er ist auch so ein Aufholkandidat schon immer. Aber dass der dann jetzt bei so einem Rennen das hinlegt und sagt irgendwie so, okay, ich gehe das jetzt einfach schnell an, ich gucke einfach mal, was drin ist und so weiter und am Ende mit einer 2:30:21, wo Patrick Lange sich auch strecken musste, Fragezeichen, muss, das wird noch richtig spannend, glaube ich, das weiter zu beobachten. Ich habe es jetzt hier auch nicht gecheckt, ob das, wie lang die Strecke war und so weiter, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Was ich nur sagen will damit, es ist jetzt keine Eintagsfliege gewesen, glaube ich, dass wir diese Zeiten sehen, sowohl bei den Männern als bei den Frauen hat sich da nochmal einiges getan und da wird man sich umgucken müssen, wenn man nicht irgendwie es schafft, in die Nähe zu kommen, dann fehlen einem am Ende die Minuten.
Ja, ich meine, wir werden zumindest zwei der potenziellen 2:30-Läufer nächste Woche sehen in Frankfurt. Christian Blumenfeld versus Patrick Lange. Und dann kommt Matt Hansen in Nizza vielleicht noch ein Dritter dazu. Also, ja.
Ja.
Das wird interessant. Manuel Macias hat seinen Slot für Nizza nicht angenommen, also der wird da nicht allen vorwegrennen. Schauen wir mal.
Ganz genau.
Reden wir über die Frauen.
Ja, bei den Frauen ist es so, dass Jackie Herring einen unfassbar cleveren Sieg nach Hause bringt, glaube ich. Also das war das, was ich vorhin im Sinn hatte, als ich gesagt habe, wenn man auf mehreren Startlisten steht und irgendwo mal was schief geht, dann habe ich Jackie Herring im Hinterkopf gehabt. Die wollte natürlich hier in Hamburg groß auftrumpfen, hatte sich aber als Vorjahressiegerin, wohl aber wissend auch starke Konkurrenz. Und Jackie Herring hat als ausgegebenes Ziel die Pro Series im Blick. Und in Hamburg war es nichts, da hat den DNF einkassieren müssen. Sagen wir es aber, wie es ist, es wäre so oder so schwer geworden an dem Tag gegen Laura Philipp und Cat Matthews. Da kommt natürlich wieder dieses Pro Series System zum Tragen, jede Sekunde zählt. Mhm. Wenn die vorne, die schneller sind als du, sehr viel schneller sind, kann eigentlich eine gute Platzierung mal zu einem richtig miesen Ergebnis werden. Und man kann es auch umdrehen. Und das hat Jackie Herring gemacht. Sie ist dahin geflogen, hat gesagt, ich stand auf der Startliste, Hamburg war nichts, ich nutze die Chance, es ist ein Experiment, aber in Hamburg in Anführungszeichen rechtzeitig ausgestiegen, bevor die richtige Belastung eingesetzt hätte, kein Marathon in den Beinen. Also hat sie gesagt, es hat sich für sie am Anfang verrückt angefühlt, das zu machen, aber sie hat sich dem gestellt, ist dahin gefahren, hat abgeliefert, hat das Ding gewonnen, hat gesiegt, hat sich qualifiziert und hat 5000 Punkte eingefahren.
5000 Punkte für den Sieg und ist damit geklettert um 15 Zähler auf den dritten Rang mit Einzelergebnissen 1, 2 und 3. Iron Cairns gewonnen. Zweite war sie zuvor beim 70.3 Oceanside und dritte in St. George. Ja, wie gesagt, jetzt dritter Platz gesamt. Die beiden ganz oben, konnte sie nicht verdrängen. Da stehen weiter Anne Reischmann ganz oben und Cat Matthews auf Platz 2. Aber es ist eng.
Es ist eng und es ist vor allen Dingen perspektivisch auch interessant, dass, ja, dass es eben dann gar nicht mehr so richtig viele Namen gibt, die wahrscheinlich da oben noch eingreifen können. Das kann sich natürlich noch ändern, irgendwie hinten raus. Ne? Das muss man im Blick haben, das kann man nicht sagen. Was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass sie schon mal gute Karten haben. Wenn sie mit ihrem Programm so weitermachen und dann auch in den Weltmeisterschaften teilnehmen, da gut abschneiden. Das hat man ja auch letztes Jahr schon bei Cat Matthews, der Gesamtsiegerin der Pro Series, gesehen, dass es dann am Ende auch gar nicht mehr unbedingt der Titel sein muss. Ne? Ja. Es reicht dann auch ein solides Ergebnis.
Ja. Da, wie gesagt, ist Bewegung reingekommen. Ganz erstaunlich auch, Hannah Barry ist Zweite geworden und die hat sich von Platz 35 auf Platz 5 katapultiert, hat aber erst 2 Rennen und noch keinen Sieg eingebracht. Ja, Zweite in Cairns, Zweite in Geelong, jeweils mit nur wenigen Punkten Rückstand. Ja. Also da, ja, das, was du sagst, da lohnt sich eine geschickte Saisonplanung.
Ja, auf jeden Fall. Clever gewählt. Und ja, sind da auch dann trotzdem ja auch Namen, die wir ja auch letztes Jahr in Nizza eine Rolle gespielt haben, schon auch die jetzt hier mit dabei waren, die jetzt zwar nicht ganz zu der Top-Spitze gehören, aber schon dann irgendwann auch dahinter kommen. Ne?
Ja. Ganz klar. Ja, auch bei den Frauen gab es 5 Plätze für Kona in dem Fall. Sogar 1, 2, 3, 4, nee, auch 5, ganz klar.
Ja, genau, ne? Regionalmeisterschaft, deswegen 5.
Regionalmeisterschaft, 2 sind im Lande geblieben, an Kylie Simpson und Penny Slater. Einer an die Siegerin in die USA, an Jackie Herring, Hannah Barry aus Neuseeland haben wir erwähnt. Und einer geht nach Europa, an Lotte Wilms aus den Niederlanden. Damit
Jawohl.
Füllt sich das Feld auch für Kona so langsam mit insgesamt schon 49 Qualifizierten. Viel kommt da nicht mehr.
Nee, da kommt nicht mehr viel. Und es sind auch, glaube ich, wenige auch noch ohne Fahrschein, wo man sagen würde, so, die brauchen wir aber jetzt unbedingt noch bei der WM. Eine davon ist Anne Haug.
Eine davon ist Anne Haug und eine zweite davon ist Chelsea Sodaro. Denen fehlt beide noch das Validierungsrennen. Fehlt es?
Ist es so?
Chelsea Sodaro. Ich
gerade. Chelsea Sodaro.
Ich gebe gleich ein Update.
Genau, gib mal ein Update. Ich überlege auch gerade, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber ja, ich glaube, du hast recht, weil Texas hätte es werden sollen und Texas konnte es nicht werden, weil sie krank geworden ist.
Jawohl.
Genau. Und in Hamburg war sie auch nicht am Start.
Ja. So, Chelsea Sodaro hat zuletzt gefinisht bei der Weltmeisterschaft in Nizza. Das war im vergangenen Jahr.
Bei der langen, sie hat beim Eagleman hat sie schon gefischt auf der 73-Distanz.
Das zählt halt nicht, genau.
Also, ja, genau. Also du meinst für das Langdistanzergebnis.
Genau, eben für die Quali für Hawaii als Champion der letzten Jahre hat man ja die Chance bisher noch mit dem Validierungsrennen. Das hat bisher nur Lucy Charles Barkley gelöst. Bei Anne Haug warten wir noch drauf. Da haben wir darüber berichtet, wo sie denn starten würde vor einer Woche. Und es hat sich am gleichen Tag noch rausgestellt, dass aus der Idee wohl nichts wird.
Genau. Sie stand auf der Startliste in Le Sable. Daraus ist nichts geworden. Ihre Fußverletzung hat sie dann doch jetzt oder beschäftigt sie dann doch länger als gedacht. Das, ja, ich bin gespannt, sagen wir mal so. Die Möglichkeiten werden geringer, also auch was dann so auch Reisestress und so weiter angeht. Es wird wahrscheinlich Vittoria Gasteiz werden. Ich glaube, das hatte sie so angedeutet, dass entweder oder, dass es quasi so die Startliste ist noch nicht raus, aber nachdem es Le Sable nicht geworden ist, könnte es durchaus sein, dass es das Rennen wird. Und wenn es das auch nicht wird, dann wird es auch langsam eng. Ja, mal schauen. Das ist so der zweite Teaser, ebenfalls in der morgen erscheinenden Ausgabe der Triathlon eine Großgeschichte über Anne Haug. wieder der Kollege Jan-Luca Grüneberg war sehr fleißig.
Ja.
Er hat mit ihr gesprochen über das, was war und wie sie sich das vorstellt, wie sie wieder zurück will und wie sie das Ziel Hawaii und erneuter WM-Titel angehen will. Dafür ist natürlich noch lange Zeit, aber eben davor ist halt die Quali gestellt. Also ganz tolle Geschichte, wo man viel erfährt über die Beweggründe, warum sie nicht mehr T100 macht und wie sie das einordnet, diesen Ausflug, den sie da gemacht hat und warum sie nicht in Rot startet dieses Jahr und so weiter und so fort. Kann man alles in der Triathlon nachlesen. Genau, das war nur mal wichtig, nochmal zu sagen, irgendwie Lesable steht sie halt auch nicht mehr auf der Startliste. Das wird's noch nicht, aus deutscher Sicht, Daumen gedrückt, würde ich sagen, dass es dann an anderer Stelle klappt.
Ja. An anderer Stelle, keine Profifrauen waren am Start beim Ironman in Österreich, in Klagenfurt. Dafür ging es bei den Männern zwar nicht um Pro-Series-Punkte, aber immerhin um die Kona-Quali und wir haben einen weiteren Deutschen, der sich in die Siegerliste bei Ironman-Rennen auf der vollen Distanz einordnen konnte, kann, ja. Und zwar Finn Große-Frese.
Ja.
Im letzten Jahr schon mit hohen Ambitionen nach Kona gereist. Er war schon dabei bei der Weltmeisterschaft, wollte Zehnter werden. Das hat nicht ganz geklappt. Jetzt eben in Nizza am Start. Da komplettiert er quasi so die hochrangigen Deutschen. Da gibt es noch ganz wenige ohne Fahrschein. Wir können nachher nochmal drüber schauen. Aber Finn Große-Frese gewinnt seinen ersten Ironman vor Christian Gru aus Norwegen und Michael Weiß. Oder war es umgekehrt?
Andersrum. Weiß auf zwei, ja.
Michael Weiß, Mr. Unkaputtbar aus Österreich, holt sich seinen x-ten Kona-Slot und Christian Gru ist der, auch darüber hätte man vor ein paar Jahren geschmunzelt, ist der 5. Norweger, der sich für diese Ironman-Weltmeisterschaft dieses Jahr qualifiziert.
Ja, ganz schön krass.
Nach den drei etablierten, sage ich mal, Christian Blumenfeld, Gustav Iden, Kasper Storns und Jon Cervera's Breivoll, zu dem du mehr sagen kannst.
Ja, Mr. Norseman könnte man auch so sagen. Da hat er seine, in Anführungszeichen, größten Erfolge gefeiert, aber auch der ist qualifiziert für Nizza.
Ja. Aber aus deutscher Sicht eben jetzt auch Finn Große-Frese.
Ja.
Der steht noch auf der Startliste für Frankfurt nächste Woche. Ich gehe mal davon aus, dass er da auch wieder von verschwinden wird.
Da gehe ich auch von aus, ehrlich gesagt.
Ja, wir können gleich über Frankfurt noch reden. Nächste Woche natürlich umso ausführlicher. Aber ja, was ist aus Klagenfurt hängen geblieben?
Ja, nicht so wahnsinnig viel, wenn man ja auch nicht so richtig viel, es gibt ja nicht so richtig Bilder, aber man kann es natürlich auch einordnen. Also hier war auch die Strength of Field natürlich nicht so wahnsinnig groß, aber man muss sich trotzdem durchsetzen. Und das hat Finn Große getan. Das musste er auch. Er wollte eigentlich seine Saison ja auch ganz anders gestalten, hat dann wahnsinnig Pech gehabt beim Ironman Texas mit mehreren Radplatten. Da sollte es eigentlich funktionieren und dann hätte man natürlich ganz anderen Spielraum gehabt, um ein richtiges Sommer-Highlight nochmal abzuliefern, um dann eben bei der WM wieder auftrumpfen zu können, um seine Schwimm- und Radstärke einzusetzen, um dann wirklich damit spielen zu können, wo er sich selber ja auch sieht, ne? Und auch sein Coach ihn sieht, weil er eben diese unglaubliche Power hat auf dem Rad und ein sehr, sehr guter Schwimmer ist. Ja, und das ist ihm, das zusammenzubringen mit einem ordentlichen Lauf, ist ihm halt jetzt hier gelungen und herzlichen Glückwunsch zum ersten Ironman-Sieg.
Bei einem
nicht leichten und durchaus anspruchsvollen Rennen und erster kann man wie hat Andreas Rehlert immer gesagt, man kann nur die schlagen, die an der Startliste stehen und das hat Finn Große-Frese gemacht diesmal.
Ja. Apropos Gewinnen und Österreich, ich hau mal schnell ein Gewinnspiel raus. Machen wir, ne?
Hau rein.
Und zwar, Finn Große-Frese hat gewonnen, ihr könnt auch gewinnen, und zwar ein Booster-Tree-Swimskin von Skinfit, einer Marke aus Österreich. Dieser Swimskin ist für Top-Performance bei Neoprenverbot geschneidert. Er überzeugt nämlich mit wasserabweisendem Material, einer exzellenten Gleitfähigkeit und hydrodynamischem Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit. Ja, vielleicht kommt er ja schon bald zum Einsatz. Der Langener Waldsee wird jeden Tag wärmer. Der Main-Donau-Kanal in Rot, der droht nicht ganz so schnell zu überhitzen, sage ich mal. Ja, wenn es also darum geht, ohne Neo zu schwimmen, dann seid ihr damit gut aufgestellt, zum Beispiel auch durch integrierte Druckstreifen, die eure Wasserlage verbessern, die ja inzwischen schon legendäre Cold Black Technologie, die aus schwarzen Anzügen nein, die schwarze Anzüge dazu verleitet, sich nicht aufzuwärmen. Ja, man kennt das ja fast mal im Sommer auf ein schwarzes Auto oder den schwarzen Asphalt auf dem Kinkei Highway. Ja, das ist richtig heiß, aber die Cold Black Technologie, die sorgt dafür, dass diese Sonnenstrahlen eben doch nicht so absorbiert und in Wärme im Material umgewandelt werden. Der Swimskin Booster Tree ist super leicht und kaum spürbar und kann deswegen auch auf kurzen Triathlon-Distanzen über alle drei Disziplinen eingesetzt werden. Ihr könnt den gewinnen und dafür schaut ihr einfach auf skinfit.eu/carbon. Wenn ihr dann mindestens 18 Jahre alt seid, es gibt keine Barauszahlung des Gewinns und das Gewinnspiel läuft noch bis zum 24. Juni, also noch eine Woche. Wir wünschen euch ganz viel Glück und anschließend ganz viel Spaß in eurem Booster Tree Swimskin von Skinfit. Ja, jetzt muss ich gerade mal hier in mein Board zurück. nach Klagenfurt ist vor den großen Rennen hierzulande. Nächste Woche geht's nach Frankfurt für uns. Die Woche drauf steht Rot an. Dann noch eine Woche drauf steht das Kurzdistanz-Spektakel hier in Hamburg an. Also jetzt kommen, ja, jetzt kommt der deutsche Triathlon-Sommer.
Ja, auf jeden Fall. Und der kommt gewaltig, ne? Also wir haben es ja, du hast es gesagt, wir werden noch häufiger über Frankfurt auch noch reden, auch in der Rennwoche dann natürlich, kommt dann natürlich der große Check und alles drum und dran. Aber wir können uns das nicht verkneifen, da jetzt schon mal hinzugucken, sagen wir mal. Ne? Die Startliste ist raus und da muss man schon noch einmal drüber sprechen schon.
Ja, die ist nämlich wirklich richtig, richtig krass. Wir haben es, also es sind ganz große Namen am Start. Ich sage nur Christian Blumenfeld, Patrick Lange, Magnus Dittleff. Und dann Rudi van Berg, Gustav Iden ist dabei, Jonas Schomburg, über den wir uns zum Jahresbeginn sehr gefreut haben. Wir haben Johannes Vogel mit seinem Langdistanzdebüt. Ja, der hat ja auch schon auf der Mitteldistanz für Überraschungen gesorgt. Willi Hirsch ist am Start. Wir haben vorhin über ihn gesprochen. Also das wird ein Fest. Es wird an der Spitze, glaube ich, richtig, richtig spannend, weil es da um enorm viel Prestige geht. Natürlich auch um Pro-Series-Punkte. Und es geht für einige Deutsche noch vielleicht so ein bisschen mit der Hoffnung, es sind ja schon so viele qualifiziert, noch um Slots für Nizza.
Ja, und nicht nur für die Deutschen. Ne? Also sind ja auch noch ein paar Namen, auch noch die, also natürlich, die Liste hat, keine Ahnung, über 50 Namen, ne? Die werden wir jetzt nicht alle aufzählen. Aber es sind auch noch ein paar wirkliche Hochkaräter dabei, die du auch noch nicht genannt hast, also Daniel Beckegaard zum Beispiel, der ja mit seinem neuen Coach Philipp Seib einen behutsamen quasi Einstieg in die Saison suchen wollte, um jetzt eben da Richtung Ende des Jahres aufzutrumpfen. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Name, auf den man gucken muss. Ich weiß gar nicht, ob du Kasper Stornes schon genannt hast, von der jetzt auch immer mitzunennen ist. Ben Kanut steht drauf, Christian Höhenhaug. Also das ist ein sehr, sehr, sehr gut besetztes Rennen. Das muss man tatsächlich so sagen.
Ja.
Cameron Wurf, natürlich. Kieran Lindes, der letztes Jahr auf dem Podium war. Also wild. Es wird wild.
Absolut, absolut. Es wird wild. Ich hatte es vorhin, glaube ich, schon mal angeteasert. Wir gehen einmal die Liste durch der Deutschen, die bereits qualifiziert sind. Von denen sind einige auch hier am Start. Also auf der Startliste für Nizza stehen schon Andreas Dreiz, Willem Hirsch, Jan Stratmann, Patrick Lange, der starten wird, Dominik Sojewa, Jonas Hoffmann, Jonas Schomburg, Paul Schuster und jetzt Finn Große-Frese. So von den etablierten, halb etablierten fehlt vielleicht noch Leonhard Arnold, der am Start ist in Frankfurt. Und ansonsten gibt es vielleicht auch da noch die eine oder andere Überraschung, die wir noch gar nicht so vor Augen haben. Ja. Da eben auch viele der Top-Namen qualifiziert sind. Ein Blumenfeld ist qualifiziert, ein Storn ist qualifiziert, ein Iden ist qualifiziert, ein Patrick Lange ist qualifiziert. Also da
Dittleff, Van Berg,
ja.
Alle, also sind schon einige dabei. Aber
ich bin gespannt, wie sie es machen. Ja,
weil das letzte Jahr hat ja aber auch gezeigt, dass das gar nicht so sein muss, dass auf einmal die alle schon, ne, von denen man ausgeht, dass sie vorne sind. Letztes Jahr war komplett anders. War was komplett gedreht.
Ja.
Bis auf Christian Blumenfeld.
Ja, sie werden sich einen neuen Modus einfallen lassen müssen, glaube ich, weil es gibt 5 Slots für die Profis in Frankfurt, für Nizza. Und normalerweise wird das so gemacht, man hat die Siegerehrung der Top 10 Und die werden dann geehrt und dann wird von Platz 1 angefangen gefragt, nimmst du deinen Slot, nimmst du deinen Slot, ja? Mhm. Und wenn da schon viele sind, die einen Slot haben, ich denke mal, es wird eine Platzierung jenseits der Top 10 ausreichen, um einen Slot für Nizza für die WM zu bekommen.
Das haben wir letztes Jahr auch gedacht. Da war das nicht der, ne, da war es schwierig. Gucken wir mal. Aber klar, man könnte davon ausgehen, sagen wir mal so. Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, wie das, wie die Wetterbedingungen sein werden und so weiter. Aber es wird ein Spektakel. Was freust du dich am meisten?
Auf was freue ich mich am meisten in Frankfurt? Nicht auf meinen eigenen Start als Schwimmer in der Staffel.
Ach, come on.
Natürlich freue ich mich drauf, aber ich freue mich vor allen Dingen auch auf das, was danach kommt. Ja, also, oder anders ausgedrückt, beim Schwimmen passiert ja noch nicht so viel. Da nutze ich die Zeit zum Selbersport treiben und dann geht's in die Stadt und ab dann werde ich das Spektakel verfolgen. Und ich freue mich auf Patrick Lange in Frankfurt, der es, glaube ich, endlich mal wissen will. Dort. Ich freue mich darauf, endlich nach längerer Zeit für mich auch mal wieder die Norweger racen zu sehen über eine Langdistanz. Ich freue mich auf einen Jonas Schomburg, der jetzt beweisen muss, dass es eben nicht nur so ein Eintagsfliegending war da in Südafrika. Ich freue mich auf das, was danach kommt, die Slotvergabe, nicht bei den Profis, sondern bei den Age-Gruppern. Ja, das ist immer besonders schön. Da sind wir auch natürlich wieder am Start mit Kamera und mit Statistiken am Anschluss. Also ich freue mich auf ganz, ganz viel in Frankfurt.
Ja, auf jeden Fall. Es sind so viele Geschichten, die ganz unterschiedliche Ansätze haben, ne?
Mhm.
Und ich, also aus Triathlon-Fansicht kann man sein Glück gar nicht fassen, dass es vorher ein Rennen gibt, bei dem Christian Blumenfeld und nicht nur auf einen weiteren trifft mit Patrick Lange, sage ich jetzt mal, sondern dass Magnus Ditlev mit dabei ist, dass Rudi van Berg dabei ist, der immer vorne mit dazu gehört. Man muss ihn immer nennen, dass Gustav Iden mit dabei ist. Jonas Schomburg, hast du gesagt, man kann sie jetzt eigentlich immer nur wiederholen, aber dass bei Jonas Schomburg das auf einmal auch jetzt auch zu einer, ja, zu einer Strategie werden kann für die Saison auf einmal, ne? Mit guten Aussichten in der Pro Series, wenn er auf einmal mit dabei ist. Und warum sollte das nicht so sein? Also jetzt mal ganz im Ernst, wenn ihm das in Südafrika, wer in Südafrika so gut auftrumpfen konnte, warum soll man dann jetzt keine Rolle mehr spielen? Das wird so sein, dass er da gut performt. Was es dann hinten beim Laufen wert ist, das werden wir dann sehen, wenn natürlich solche Granaten da vorne mit dabei sind. Und da bin ich eigentlich tatsächlich fast am meisten drauf gespannt, wenn Lange und Blumenfeld Lange in der Form, die wir aus der Vergangenheit kennen sozusagen, und Blumenfeld auch gerne aus seiner aktuellen Form, die wir dieses Jahr schon gesehen haben, auf einen Magnus Ditlev trifft, was ist das dann wert? Auch im Renngeschehen. So, das wird unfassbar spannend. Und es wird natürlich wieder irgendwas passieren, wo man denkt so, ach ja, ja, nee, das ist jetzt ganz anders irgendwie als gedacht. Weiß was ich, keine Ahnung.
Mhm.
Kälte, Hitze, Regen, Stürze, Platten, das gehört zum Triathlon dazu. So, ne? Und irgendeinen wird es wieder treffen. Aber wir wünschen uns natürlich, dass da möglichst wenig von passiert und dass wir dann, ja, auch danach noch lange von einem epischen Rennen reden können.
Ja, und das Schöne ist auch, wir können dann auch wieder aus eigener Betrachtung davon reden. Wir haben in Frankfurt, wir waren eigentlich immer dabei, wenn was passiert ist. Wir haben, Daniela Rief hat uns um eine Jacke angebettelt.
Oh ja, 2016.
Auf Motorrad, ja. Ich habe Patrick Lange hautnah beim Reifen, beim Schlauchwechsel zugeschaut. Ja, also ich war zum Glück nicht in der Nähe, als Christian Blumenfeld sein Missgeschick auf der Laufstrecke passiert ist.
Ja, da kann man schnell in Deckung gehen. Das ist ja schnell vorbeigeflogen. Das meiste hat er selbst mit aufgesammelt.
Ja, ja. Ja, also.
Ach, krass wird das. Werde ich ganz aufgeregt und hibbelig, wenn ich daran denke.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich in der Geschichte, in der langen Geschichte 2002 ging sie los. In der langen Geschichte des Mainova Ironman Frankfurt, wie er heute heißt, schon ein herausragendes Rennen.
Ja,
vom Starterfeld. Wir haben natürlich diese Jahre gehabt, Jan Frodeno da erstmals am Start und so. Aber dieses Jahr, diese Konstellation, ja, die ist schon krass. Die ist schon krass.
Vor allen Dingen, weil du auch die jetzt gleich mehrere Kandidaten hast, die das eben auf ein ganz anderes Level heben können. Dass man fast schon erwartet, dass er wieder, selbst wenn die Strecke gar nicht dafür einlädt, aber wieder rekordverdächtige Dinge passieren und so weiter. du hast Jan Frodeno angesprochen, als er da seine ersten Versuche da gemacht hat in Frankfurt. Das war natürlich ja auch noch alles so ein bisschen geholpert. Und dann bei seinen späteren Auftritten, da war er dann so dominant, dass das, was wir eingangs besprochen haben, der Fall war. Dass man dann gesagt hat, irgendwie so, ja klar, wer soll sonst gewinnen, wenn nicht Jan Frodeno?
Ja.
Und Sebastian Kienle hat nach einem fantastischen Rennen da gestanden und dann sagen, ja, blöd. Ist halt noch einer besser als ich.
Ja, ja.
Ja, aber auch, ja, ich meine, das Rennen hat so viel mitgebracht, auch schon Kienle 2014 in dem Jahr, als er dann Weltmeister geworden ist und da auch einen aggressiven Auftritt hingelegt hat, wo man gedacht hat, okay, da ist einer richtig on fire. Und
ja, ja.
Ja, auch eben die Missgeschicke letztes Jahr, es ist alles angerichtet, wie der Kollege Töne sagen würde.
Ich erinnere mich gerade, ich weiß nicht, ob es das je wieder geben wird, wo du sagst, wo ich mich in Frankfurt drauf freue, damals diese Szene, alle sechs deutschen Hawaii-Champions nebeneinander auf der Ziellinie für ein Foto.
Hä?
Großartig.
Naja,
sie waren alle da. Ne? Kienle hast du erwähnt, Hellriegel, Faris Al-Sultan, Patrick Lange, Jan Frodeno, habe ich vergessen?
Das ist eine gute Frage.
Haben wir einen vergessen? Nee. Hellriegel, Stadler, Norman Stadler.
Norman war auch
Norman.
Da, klar.
Natürlich, klar. Ja, Anne Haug gab es damals noch nicht, als, nee. Zumindest nicht als Hawaii-Champion. Das kam später, aber ja. Ja, also nächste Woche geht's los. Ich bin heiß.
Ja.
Ich freue mich.
Auf jeden Fall.
Ich sollte immer noch mal schwimmen trainieren.
Ach Quatsch, immer mit eurem Schwimmen trainieren. Einfach
ich doch,
machen.
Ich doch nicht.
Einfach machen.
Ich doch nicht. Aber das ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, eine finale Überleitung nochmal zur aktuellen Ausgabe. Zum Thema Schwimmtraining gehören natürlich auch Schwimmbrillen und wir haben getestet. Und nicht nur du und ich, wir haben getestet, wir haben mitgetestet, aber wir haben mal das Ganze ein bisschen größer aufgezogen. Mit insgesamt 40 Leuten haben wir Schwimmbrillen getestet.
Ja, war ein cooler Versuch auf jeden Fall.
Ja, wir waren nämlich im Trainingslager auf Mallorca in unserem Triathlon-Trainingslager, was es auch im nächsten Jahr wieder geben wird. Schaut schon mal vorbei bei hanneshawaitours.de, da könnt ihr schon das Power & Pace Camp auf Fuerteventura anfragen oder eben auch das Triathlon-Trainingscamp auf Mallorca. Wir sagen mal, never change a winning team. Das hat gut funktioniert dieses Jahr, von daher machen wir es in der gleichen Konstellation wieder. Und wir haben dieses Jahr ganz, ganz viele Schwimmbrillen mitgehabt und jeder, der da mittrainiert hat, durfte sich jeden Tag Schwimmbrillen aussuchen, hinterher über eine App seine Bewertung abgeben. In Sternen, in Punkten, auch in freien Texten. Und daraus haben wir dann, wir haben nicht alle Brillen reingenommen. Manche sind auch so durchgefallen, dass wir gesagt haben, das wollen wir gar nicht mal an unsere Leser ranlassen. Ich glaube, 12 Modelle sind es am Ende geworden, die wir euch näher vorstellen. Und ja, Nils, stell mal vor, was sonst noch drin ist.
Ja, vielleicht da noch ein Wort zu. Das ist ja auch immer das Schöne an Material, wenn man dann wirklich mal so back-to-back einfach auch Dinge ausprobieren kann, nebeneinander. Ja. Das hat man meistens nicht. Man denkt sich bei vielen Produkten, naja, ja, ist gut, wie soll das jetzt sein? Aber dass man wirklich Unterschiede, was einem selber liegt, das ist nun mal so im Triathlon, das haben wir ja dieses Problem. Ganz viel ist natürlich individuell, aber sagen wir mal, wenn man dann eben so eine große Basis hat und feststellt, ein Produkt passt quasi allen, dann wird es wahrscheinlich wenig Leute geben, denen das nicht passt. Bei anderen Sachen, und das steht dann eben auch dabei, da geht es halt schon so ein bisschen auseinander. Ne? Das ist für den einen gut und für den anderen geht das gar nicht. Das ist halt, liegt in der Natur der Sache. Aber das so mal zur Ermutigung, wenn man die Chance hat, Sachen auszuprobieren, dann macht das immer Spaß oder man liest es halt einfach bei uns. Wir machen das auch für euch sehr gerne.
Ganz genau. Das war ja wirklich eine Win-Win-Situation. Wir haben das so aus unserer Sicht gesehen. Wir stellen den Leuten Schwimmbrillen zur Verfügung und dann kriegen wir ganz viel Feedback. Aber das Feedback kam genauso positiv auch zurück, weil wann hast du schon die Chance, Schwimmbrillen auszuprobieren? Die sind eingeblistert, die sind eingeschweißt.
Ja.
Die kaufst du im Laden und dann probierst du sie aus oder du leihst dir vielleicht mal eine irgendwo beim Vereinskollegen. Aber wann hast du schon die Chance, Schwimmbrillen wirklich zu testen? Weil im Laden bist du ja auch in der Regel nicht im Pool. Also das hat richtig gut für alle funktioniert und ich glaube, dass viele da auch ihre Lieblingsmodelle gefunden haben. Manche durften sie auch mit nach Hause nehmen. Das war eine richtig schöne Aktion. Ja, das hat uns und den Teilnehmern, glaube ich, Spaß gemacht.
Absolut, kann man so sagen. Ich habe sowieso auch mit der gesamten Ausgabe sehr viel Spaß gehabt, weil mir geht das natürlich auch immer so. Ich kann natürlich auch immer noch mal was lernen und auch neue Blickwinkel bekommen und so weiter. Wir haben vorhin schon gesagt, eben die große Anne-Haug-Geschichte. Natürlich ist auch was drin über den Ironman Hamburg. Eins der spannendsten Triathlon-Rennen, an die ich mich überhaupt erinnern kann. Ich habe es fotografiert. Bin immer noch, auch jetzt beim Betrachten der Bilder, wieder ganz geflasht irgendwie von dem Ereignis. Das haben wir noch mal ein bisschen eingeordnet. Es sind verschiedene Sachen drin. Wir beschäftigen uns mit der Rückkehr nach Hawaii. Da hat Jan auch abgewogen. So, ne? Für wen ist das gut? Für wen ist das nicht so gut? Was gibt es für Probleme? Einfach die, ne? Es betrifft zwar erst 26, aber es ist schneller da, als man denkt.
Oh, ja.
Und dann wird es losgehen. Ne? Die Diskussion und da sind der aktuelle Stand abgebildet. Was kann man noch sagen? Im Equipment haben wir Editor's Choice gemacht. Das mache ich immer in regelmäßigen Reihenfolgen immer wieder ganz gerne, dass wir einfach Produkte vorstellen, die aus dieser Vielzahl an Dingen, die uns erreichen und die wir testen und ausprobieren, die wir einfach für gut befinden, wo wir einfach sagen, so ja, bei allem, was ich bisher so in der Auswahl hatte, wenn ich eins davon empfehlen sollte, dann wäre es das. Also da gerne mal reingucken, das sind so unsere ganz persönlichen Lieblingsteile der Redaktion.
Ja, dein Lieblingsthema ist doch sicher das Thema Pannenschutz, ja. Wie oft kommt dein Mantra drin vor, jeder Platten ist ein Fahrfehler?
Ja, das gebe ich nur den Leuten immer persönlich mit. Aber man könnte es noch erweitern.
Ich verschweige meine Platten inzwischen von Nils.
Ich habe das auch nicht erfunden, mir wurde das auch von Experten alle zugetragen. Jeder Plattfuß ist ein Fahrfehler, es gibt aber auch Plattfüße, die man vermeiden kann oder hätte vermeiden können, wenn man nicht zu hohes Risiko gegangen wäre. Also darum geht es in dieser Geschichte, um die Abwägung des Risikos. Ne? Also wie viel Risiko gehe ich mit einer bestimmten Reifenwahl ein? Auf was ist zu achten? Welche Basics muss ich mir Gedanken drüber machen? Und was muss mir klar sein, wenn ich bestimmte Setups aufziehe? Und das Ganze kombiniert auch nochmal mit ein paar Pro-Tipps auch noch zum Thema Tubeless, weil das ist halt einfach das, auf das mittlerweile fast alle Profis setzen. Man muss wirklich sagen, fast. Es gibt Ausnahmen. Anne Haug zum Beispiel ist eine davon. Aber es gibt fast von den Top-Leuten niemanden mehr, der nicht auf Tubeless setzt. Und da kann man aber unheimlich viel falsch machen. Und man kann unheimlich viele Dinge tun, von denen man denkt, sie würden einem helfen, die aber dann nicht das volle Potenzial von Tubeless ans Tageslicht kommen lassen, wenn es dazu kommt, dass wir einen Durchstich haben und wenn Tubeless seinen Job machen soll. Und damit euch das nicht passiert, damit ihr sagt, so funktioniert Tubeless, ich bin ganz sicher, dass ich da mit der sichersten Variante unterwegs bin. Das haben wir nochmal aufgeschrieben. Nochmal die Sachen, die sich jetzt auch wirklich aktuell nochmal lohnen. Man kann es nicht oft genug sagen. Vorm Rennen ist es Zeit, das Setup anzugucken und Tubeless neu zu machen. Allerdings nicht am Tag vorher, sondern ein bisschen einfahren. Aber wie gesagt, alles, was ihr dazu wissen müsst, lest ihr in der kommenden Ausgabe. Und wenn wir beim Training sind, das wäre eher was für dich gewesen, Frank. Das Thema Mikro-Tapering fand ich sehr, sehr interessant. Also was mache ich eigentlich, wenn ich so viel Rennen habe, dass ich dazwischen gar nicht immer so viel ausruhen kann, weil dann ruhe ich mehr aus, als dass ich trainiere. Ne? Also wie mache ich das? Nennt sich Mikro-Tapering?
Ich weiß nicht, auf was du anspielst, aber ich mache es nie wieder.
Ja. ganz coole Geschichte, also da sehr, sehr viel gelernt. Das Thema mentale Erholung spielt eine Rolle,
und
auch nicht ganz unwichtig.
Ja, und es menschelt natürlich sehr, also wie gesagt, ich kann euch den Deep Dive mit Anne Haug da sehr empfehlen. Ansonsten gibt es noch eine sehr emotionale Geschichte. Wir haben uns mit Tim Kleinwächter unterhalten, der ist auf sportlich höchstem Niveau unterwegs, aber fast blind dabei, und es dreht sich um Mitch Hutchcraft. Das ist kein Charakter in der Harry Potter Serie, sondern ein besonderer Charakter, der hat einen Triathlon gemacht, der ist nämlich in Dover gestartet, am Ärmelkanal, und hat gefinisht auf dem Mount Everest.
Ja, also verrückte Geschichte, man könnte sagen, in Anführungszeichen, der längste Triathlon der Welt.
Ja.
Wahnsinn.
Spektakuläre Geschichte, spektakuläre Bilder, also ab morgen am Kiosk oder seit gestern vielleicht schon in eurem Briefkasten.
Genau. Also, unbedingt reinlesen. Es ist sehr gut, wie ich zu sagen pflege in diesem Zusammenhang.
Da schließe ich mich gerne an. damit sind wir durch für diese Episode. Wie gesagt, nächste Woche sind wir schon in Woche 1 der drei großen Rennwochen in Deutschland. Wenn wir mal den Ironman Hamburg, über den wir in der Ausgabe natürlich auch berichten, absehen. Aber jetzt kommen echt drei knackige Wochenenden hintereinander. Ich freue mich drauf.
Auf jeden Fall. Es wird viel zu besprechen geben.
Es wird viel zu besprechen geben. Wie gesagt, für euch gibt es Dinge zu erleben mit uns bei der Mainova Energy Zone am Mainkai in Frankfurt. Nächste Woche beim Gewinnspiel gibt es was zu gewinnen. Einen Swim-Skin von, sorry, Zeit ist ins Land gegangen. Wir sind schon eineinhalb Stunden dabei von Skin Fit.
Swim Skin von Skin Fit.
So. Jetzt sind wir hier tatsächlich im Bereich Zungenbrecher schon unterwegs. Schaut euch NordVPN an und natürlich unseren Partner Erics mit unserem 50-Euro-Rabatt. Das Ganze findet ihr in den Shownotes. Uns findet ihr nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Bye, bye.
Ciao.